Herzlich willkommen, hier ist der 681. Sneakpod und wir berichten heute aus mindestens 8 verschiedenen Welten. Um das zu tun, sitzt mir da gegenüber ein Typ, der vorhin noch von seinem Staubsaugerroboter gejagt wurde, Christoph Perner.
Guten Abend und wahrscheinlich auch noch den Rest meines Lebens gejagt werde, fürchte ich. Robert Krüger wartet noch darauf, dass sein riesiges Genital nachwächst, was ihm verlustig gegangen ist.
Aber dann bin ich ja tot und liege am Strand rum.
Nee, wenn du der bist, dem Körperteil nachwachsen, dann nicht.
Ach so, okay, ja. Wenn du dich jetzt ist das Genital weggeschossen?
Nein.
Ich weiß gar nicht mehr.
Ich habe jetzt zwei gemashed.
Ja. Gemashed. Mash up. Okay. Ja, wir sprechen diese Woche über Love, Death and Robots. Oh, du hast das vorgeschlagen. Mhm. Ich glaube, die erste Staffel habt ihr damals zum Stefan besprochen, ne?
Kann sein,
ja. Die habe ich noch nicht gesehen. Aber die zweite habe ich mir jetzt reingefahren.
Und die erste
nicht? Nee, die erste nicht. Das habe ich nicht mehr geschafft. Ich hatte es eigentlich vor, aber das hat sich jetzt zeitlich nicht ergeben. Aber die zweite. Und es ist ja das Schöne, aber kommen wir gleich zu. Insofern würde ich erstmal sagen, fass doch mal zusammen und damit frage ich dich, Christoph, Love, Death and Robots. Ihr wisst schon. Komma und Love, Death and Robots. Worum ging's?
In Love, Death and Robots geht es um Tod, Roboter und um Liebe nicht sehr viel, glaube ich,
auch,
in der zweiten Staffel.
Ist auch um Tod nicht so wahnsinnig viel.
Ja, doch schon.
Ja, meistens überleben sie alle.
Der Riese.
Der Riese ist tot, okay.
Und hier diese Eisenbahn-Zombies und oder fast tot kommt häufig vor, oder?
Ja, also am Ende geht es meistens noch halbwegs irgendwie aus. Klar, da stirbt immer mal, da stirben Leute rechts und links, aber die Hauptfiguren.
Oh ja, aber in der Snow in der Wüste, da sterben sie ganz schnell.
Ja, da wird auch gestorben, ja.
Also, es ist die zweite Staffel, könnte man sagen, eine Anthologieserie. Wie gesagt, wir haben die letzte Staffel, die wesentlich umfangreicher war, haben wir schon besprochen. Es ist eigentlich eine Sammlung aus Kurzfilmen, Kurzanimationsfilmen, die sich eben um dieses Thema Science Fiction, Roboter und Gewalt drehen. Und in der ersten Staffel war auch das Thema Liebe noch stärker vertreten, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Also es war mehr Thema, war diesmal, wie gesagt, quasi nicht Thema. Und die Folgen oder die Kurzfilme, muss man sagen, hängen nicht miteinander zusammen. Sowohl inhaltlich nicht, als auch nicht von der Optik. Also zum Teil sehr unterschiedliche Optik. Unterschiedliche Regisseure, Der Mastermind, der dahinter steckt, ist Tim Miller, der zum Beispiel den ersten
Deadpool
directed hat und den letzten Terminator-Film. Und es sind noch ein paar Producer mit dabei, unter anderem David Fincher. Das war, als ich letztes Mal nach einem zweiten Namen suchte, war das der Name, der mir nicht einfiel. Ja. Jetzt ist die Frage, wie besprechen wir das am
Ich weiß nicht, es sind ja nur 8 Stück, wir könnten auf jeden so ein kleines bisschen eingehen, möglichst ohne zu spoilern, das können wir, glaube ich,
machen, oder? Ja. Genau, und dann so über das Allgemeine so. Also reden wir ein bisschen allgemeiner.
Ja, von mir, oder? Mach einfach mal.
Also erstmal, also die also ich finde es grafisch halt so krass gut wieder.
Ich fand,
zum Teil abstrahiert, ja. Also diese Eisgeschichte zum Beispiel war ja sehr abstrahiert, künstlerisch eher, und zum Teil aber auch so fotorealistisch in einer Weise, wo es Uncanny Valley schon durchschritten ist, habe ich das Gefühl. Also ich hatte zum Teil, die sahen für mich wie Menschen aus. Also es war halt.
Aber nicht immer. Also.
Nee, nicht immer, natürlich nicht.
Also zum Beispiel in Pop Squad, also, der dritten und kommen wir gleich noch zum Inhalt. Da fand ich's, war es Uncanny Valley noch nicht durchschritten.
Ja, stimmt, da war es so ein bisschen wie in diesen, diesen Computerspielen oder diesen PS3-Spielen, die es vor 10 Jahren gab. So, wie sind die denn?
Heavy Rain. Jetzt, weil du das sagst, richtig. Also da fand ich so, auch wenn die gesprochen haben, wie sich die Münder bewegt haben, das war einfach noch nicht gut genug, sag ich mal. Und das ist halt gleich die dritte Episode, wenn man die der Reihe nach guckt, was man ja eigentlich nicht zwingen muss. Also ich habe auch gelesen, dass Leute, die irgendwie nach der Reihe der IMDb-Bewertungen aufsteigend gucken, um sich die beste zum Schluss aufzuheben, dann wäre Pop Squad tatsächlich die letzte, weil die ist am höchsten bewertet. Für mich war es die erste von, also die dritte, die ich geguckt habe, weil es die dritte in der Reihenfolge ist, und die erste damit, das ist Zufall, die fotorealistische Optik anstrebt. Also die versucht, Menschen wirklich realistisch wie Menschen aussehen zu lassen. Die erste ist so eine Comic-Welt, so im Stile von so Pixar-Filmen. Und die zweite hat so gezeichnete, erinnert ein bisschen so an so einen japanischen Stil oder ich kann es gar nicht richtig sagen, so ein bisschen an die Videos von den Gorillas. So,
ja, stimmt, total,
und,
ja.
Dann eben die dritte, und das ist dann die Pop Squad mit so Fotorealismus-Look, der dann aber nicht einlöst. Also der von den fotorealistischen Folgen eigentlich die schlechteste ist. Die nächste, Snow, ist dann schon deutlich besser, finde ich, von der Optik her. Also, und der Drowned Giant, die letzte, da hat es für mich am besten funktioniert. Da sahen die Leute einfach am realistischsten aus.
Life Hutch fand ich aber auch sau stark. Stimmt, der auch. Also in diesem schwarzen Astronauten, der sich da wehren muss, da habe ich vergessen zum Teil, dass es animiert ist.
Stimmt. Also, stimmt. Genau, das ist vielleicht sogar die beste. Ja, würde ich vielleicht sogar vom Drowned Giant auf Life Hutch rüber zu gehen. Auf die vorletzte. Ja, okay.
Inhaltlich, auch im Vergleich zur ersten Staffel, ich fand, dass einige der Geschichten nur so ein Gag waren, also wie als würde ein Witz erzählt. Also diese Weihnachtsgeschichte und Eis im Endeffekt auch. Also eigentlich eine wirklich, ich will nicht sagen eine dünne Geschichte, sondern es ist halt eine reduzierte Geschichte auf ein Problem hin. Aber also mir fehlte dann zum Teil irgendwie noch ein Dreh oder noch irgendwas. Es war halt, es wurde so ein kleiner Aspekt erzählt von
der Geschichte. Da bin ich völlig bei dir. Das wäre auch meine Hauptkritik an der ganzen Staffel.
Ja. Bei Life Hutch auch im Endeffekt. Ne? Also.
Ja, gut.
Und das hab ich bei der ersten Staffel nicht so in Erinnerung. Also, das gab's da sicher auch. Aber gut, es waren viel mehr Folgen. Deswegen fiel es nicht so ins Gewicht. Aber ich fand die erste vielseitiger und auch was Geschichten angeht, war da viel mehr drin. Sowohl in einzelnen Geschichten als auch was dann eben alles zusammenbringt. Also
ich.
Und gerade was so Drehs angeht am Ende.
Es freut mich, dass du das sagst, weil ich habe eure Besprechung der ersten Staffel so als so positiv in Erinnerung. Und dann habe ich das geguckt, und ich meine, jetzt ist es ja so, durch die Mitgliedschaft in dem Kurzfilmverein und selber früher Kurzfilme gemacht und viele Kurzfilme auch bei so Sichtungen fürs Festival und so gesehen, muss ich sagen, dass ich schon sehr viel bessere Kurzfilme gesehen habe. Nicht von dem Technischen. Technisch sind die wirklich, wie wir eben besprochen haben, extrem hohes Niveau von den Animationen und so weiter. Aber von den Inhalten, von den Twists, was man in 10 Minuten vermitteln kann, habe ich so viel Clevereres gesehen im Laufe der Jahre auf den Kurzfilmfestivals. Und hier ist es so, ich weiß nicht, der Netflix-Anriss-Text spricht irgendwie so von mörderischen Twists mit total krassen Wendungen und ich weiß nicht, was alles, da überschlagen sich die die Superlative in dem anderen Text gut.
Ist sicher übertrieben. Das passt in einem gewissen Maße auf die erste Staffel. Natürlich, was Netflix da einfach ignoriert, ist, dass es halt üblich ist für Kurzfilme. Ja, das muss halt ein Kurzfilm gemacht sein. Da muss halt ein mörderischer Twist am Ende kommen, weil halt nur 8 Minuten Zeit sind oder was weiß ich wie viel. Und dann ist der Twist halt mörderisch. Aber also es hat die erste Staffel viel, viel besser gemacht. Da waren wirklich, wenn ich jetzt so durchscrolle, was in der ersten Staffel war, da waren wirklich krass gute Geschichten drin, die auch komplexer waren und die auch einen Twist hatten. Also es ist, ja, da erfüllt es leider nicht so ganz. Nee,
absolut nicht. Und also das, das waren oft so Sachen, wo man das so geguckt hat und dann so, ja, okay.
Ja, genau. Ja. So diese Eisfolge ist oder?
Komplett inhaltslos. Also,
Es soll das. Also irgendwie zwei Jungs, die auf irgendeinem Eisplaneten leben oder so. Und der eine ist praktisch der Einzige in dieser Gesellschaft, der nicht genetisch oder wie auch immer verändert wurde. Und alle anderen sind irgendwie aufgewertet, verbessert, sind schneller und weiß der Teufel was. Sein Bruder auch. Und er bringt halt, verbringt eine Nacht so mit seinem Bruder und dessen Freunden und die machen irgend so ein gefährliches Rennen. So what?
Ja, und es geht halt irgendwie, ich habe dann irgendwie so drüber nachgedacht, so, was möchte mir, was möchte es mir Tieferes erzählen? So, ja, okay, also du lächst irgendwie um Anerkennung auch bei deinem Bruder und willst halt nicht oder willst von den anderen, von der Gesellschaft, was auch immer anerkennen. Also man kann da jetzt versuchen, irgendwas rein zu interpretieren, aber die Story bleibt halt einfach dünn. Es ist so,
ja mit dem
Holzhammer kann ich mir da jetzt irgendwas herbeifantasieren, was ich da irgendwie drin lesen will, aber das ist ja irgendwie auch nicht meine Aufgabe, mir das herbeizufantasieren. Das muss mir die Geschichte schon von sich aus beibiegen.
Und Popsquad im
absolut,
Endeffekt auch. Absolut. Ja? Das ist eine total furchtbare Prämisse im Endeffekt. Es handelt von einer Gesellschaft, die wo die Leute unsterblich sind durch irgendwelche Mechanismen und damit es keine Überbevölkerung gibt, haben sie verboten, dass man Kinder kriegt. Und es gibt so eine Einheit von Leuten, die halt Kinder erschießen.
Ja.
Die umherziehen als
Polizei irgendwie und Kinder,
genau.
Ja, und Kinder finden und erschießen.
Und natürlich ist es grässlich, vor allem wenn es dann eben noch so mit so einem leichten Uncanny Valley so
halbrealistisch ist. Dann werden dann halt nicht irgendwelche garstigen, drogendealenden 14-Jährigen erschossen, sondern halt ja, genau, so zweijährige süße Kinder mit Blüschchen in der Hand. Also, ja.
Mhm, genau. Also natürlich, das ist furchtbar und drastisch, aber von der Story her, und man kann sich denken, wo das endet, gell? Also wir begleiten da halt einen von diesen Vollstreckern. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend, gell? Also es ist halt kein Twist, was da am Ende passiert. Das ist lächerlich. Also,
ja, aber das ist bei fast reden. Allen so. Also Snow,
vierte leider.
Folge, Snow in the Desert, handelt von einem Typen, der von ein paar Kopfgeldjägern gejagt wird. Alles sehr futuristisch, erinnert so ein bisschen so an so eine Mischung aus zwischen Mad Max und The Mandalorian und irgendwelchen, ein bisschen so von der Optik Guardians of the Galaxy vielleicht ein kleines bisschen und so, aber also irgendwie da so dazwischen, ja, und
sieht fantastisch
aus. Und dann haben wir diesen Einzelgänger-Typen, der dann wieder von irgendwelchen Kopfgeldjägern, die ihm die Eier abschneiden wollen, gejagt wird und dann lernt er eine Frau kennen, irgendwie, die ihm kurz hilft, sich da zur Wehr zu setzen. Ja, und dann erzählt es uns da noch eine kurze Geschichte und am Ende stellt sich halt was raus, aber es ist auch so, ja, von mir aus, meine Güte, die sind alle irgendwie weird in dieser Welt, dann ist halt Person X auch noch weird, von mir aus. Okay. Dann
ein bisschen Gore.
Ja, ordentlich also, Gore, aber auch kein, da ist kein Twist, kein mörderischer Twist,
Nein,
das plätschert so dahin, das sieht toll aus.
Nächste Folge, The Tall Grass. Das ist auch gar nichts, ja. Ein Mann in einem Zug, der Zug hält an, es wird ihm gesagt, geh nicht ins hohe Gras. Was macht er? Er
geht ins hohe Gras. Weil es da leuchtet.
Ja, genau, da leuchtet's. Und dann wird er fast von Zombies gefressen. Ole, ole.
Hast du den Twist verraten?
Ja, aber ich bitte dich, was soll denn das? Das ist doch lächerlich. Ja, also, ja, da ist irgendein gemeines, übersinnliches Tier ist da im Gras und leuchtet. Ja, was wird das wohl sein? Ja, es hätte auch irgendein Leuchteschwein sein können. Es wäre genauso spannend gewesen wie ein Zombie. Es sind ja keine Zombies, es ist halt irgendwas, was auch immer, ja. Was soll das? Das ist doch keine Geschichte. Ja. Also.
Ja, und dann muss ich tatsächlich sagen, die Weihnachtsgeschichte, All Through the House, das ist ein Gag und die ist dann im Vergleich dazu fast wieder gut irgendwie. Genau. Das, weil sie halt auch am Ende so mit der letzten Frage, die die Kinder noch so stellen, endet sie irgendwie so auf eine lustige Art und Weise.
Aber es ist halt, eigentlich ist es wirklich nur ein Witz.
Gell? Ja, natürlich. Also, ich meine, den Weihnachtsmann hat halt noch niemand gesehen und hier sind zwei Kinder, die sehen ihn jetzt halt mal. Und er ist vielleicht nicht ganz das, was man erwartet. Und er macht eine fantastische Movie-Referenz, die zwar sehr dick mit dem Holzhammer aufgetragen ist, aber dafür trotzdem sehr unterhaltsam. Und ja, also das fand ich dann fast noch am lustigsten.
Die Comedy-Folgen sind fast am besten, gell? Die erste Folge mit
Die machen wir zum Schluss, die ist am... Ja.
Machen wir zum Schluss, okay. Ja, nächste Folge ist das mit diesem Astronauten, der sich irgendwie gegen einen fehlgeleiteten Roboter zur Wehr setzen muss.
Damage Repair.
Mehr ist es nicht.
Ja gut, da ist immerhin der Twist bei, dass man vielleicht ein paar Sekunden braucht, um rauszukriegen, auf was der Roboter triggert. Der hat so, kostet einen so die ersten 10 Sekunden von dem Angriff, dann hat man verstanden, wie der Roboter tickt. Und dann ist es halt nur noch spannend. Das ist vielleicht so ein bisschen, also ich fand die spannend.
Spannend und sah super aus. Ja, das
und
schon.
Sie war halt insofern spannend, aber, weil das war halt so, okay, du hast die Prämisse verstanden, wie der Roboter tickt, aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass du weißt, wer da rauskommt. Was ich dann doof fand, ist, dass der Film, der beginnt ja mit dem Absturz, also der Typ stürzt ab auf irgendeinem gottverlassenen Arschplaneten, über dem irgendwo im All oben drüber gerade irgendein Krieg tobt und ist halt Kampfpilot und ist da abgeschossen worden und ist auf diesen Planeten gecrashed. Und aus irgendwelchen Gründen ist da auch eine Life Hutch, eine Rettungskapsel, irgendwas, so ein Überlebenscontainer, wenn man so will. Wir haben da einen Seekontainer abgeworfen, in dem man sich reinretten kann. Und er liegt da, ist auch ein bisschen kaputt. Und er geht da rein und da ist halt so ein Maintenance-Roboter drin, der leider auch einen abgekriegt hat bei der Crash-Landung und jetzt ein bisschen garstig drauf ist. Und jetzt muss er sich dem zur Wehr setzen. So. Und das ganze Ding läuft 10 Minuten und der Film, nachdem er etabliert hat, dass dieser Roboter offensichtlich nicht mehr ganz so ist, wie er sein soll und er jetzt ein Problem mit dem hat, dann fängt der Film plötzlich an, statt zu erzählen, wie das jetzt geht, wie man sich gegen den wehrt und was er alles vielleicht probiert oder nicht probiert oder was funktioniert und was schief geht. Nein, jetzt fängt der Film an, in Rückblenden zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass er da abgestürzt ist. Es interessiert mich doch ein Scheißdreck. Die Prämisse ist etabliert. Wir sind da abgestürzt, wir haben jetzt diesen Roboter. Ja. Jetzt erzählen wir in 10 Minuten, wie das mit dem Roboter zu Ende geht. Nein. Irgendwelcher Weltraumkampf von irgendwelchen Anonymen gegen irgendwelche anderen Anonymen, die alle natürlich in 10 Minuten nicht reinpassen. Ja, genau. Völliger Blödsinn. Völlig fehlgeleitetes Skript. Und dann am Ende so hektische Auflösung mit dem Roboter. Und du denkst dir so, Und das, ja, wie wir gesagt, wie du gesagt hast, das ist die am realistischsten Animationen hat und am fantastischsten aussieht. Ich habe heute einen Sprachfehler irgendwie. Fantastisch.
Die könnte ein Teil in irgendeinem beliebigen Science-Fiction-Film sein. Kannst du irgendwo reinpopeln und würde gut reinpassen. Ja. Aber es ist halt, ist halt so eine Szene.
Ja. So.
Der ertrunkene Riese.
Regie?
Tim Miller?
Ja.
Oder?
Creator der Serie persönlich.
Handelt von einem eines Tages wird an einem Strand ein toter Riese angespült, der im Endeffekt ganz normaler, nackter Mensch ist, der aber, ich weiß nicht, 100 Meter lang ist oder so, ich weiß nicht wie lang.
Ja, ich würde sagen so zwischen 50 und 100, irgendwas so in der Größenordnung, ja.
Genau, also riesengroß ist und dann kommen natürlich sofort Schaulustige und stiefeln auf dem rum und...
Das dauert einen Augenblick, bis sie auf dem rumstehen. Am Anfang halten sie einen, so einen respektvollen Abstand.
Genau, irgendwann steht einer oben und dann geht's los. Und Genau, und wir die Geschichte wird uns erzählt von einem Wissenschaftler, der das untersuchen soll und der das sehr, ich will nicht sagen lyrisch, aber sehr, doch irgendwie schon, ja? Also er erzählt das irgendwie sehr.
Ja, ich hatte auf mich den Eindruck gemacht, als ob es so ein pseudophilosophische Deepness vorspielen soll, weil er dann immer so ganz so langsam redet, ja, und so überlegt, ja. Und aber so richtig was bei rumgekommen ist da für mich auch nicht.
Nee.
Die Geschichte macht ja auch nichts. Also die erzählt uns quasi, okay, da ist jetzt, ich sag mal, wenn das jetzt ein Wal wäre, ja, und kein Riese, dann ist der Wal angespült worden. Die Leute, die den sehen, misshandeln den Carcass, wie sagt man, den Kadaver ein bisschen, weil den dummen Leuten halt alles egal ist. Und dann kommt irgendwann so ein Trupp von Strandaufräumern und zerlegt den. Und das wird so ein bisschen gory, aber auch nicht so viel. Und jetzt ist es aber halt kein Wal, sondern ein Riese, und offensichtlich ist das keine Welt, in der Riesen irgendwie normal sind, sondern das ist eher so unsere Welt, wo das Anspülen eines Riesen dann doch irgendwie eine eigenartige Sache ist, wo man schon mal eine Augenbraue hebt. Und
aber eben nur das, gell? Nur so eine eigenartige Sache. Es war irgendwie so, es hat eigentlich keine Auswirkungen.
Ja, es ist auch nicht so, dass da jetzt irgendwie ein Team von Medien angerückt ist und das jetzt irgendwie so wäre das ja in Wirklichkeit. Ich meine, das wäre auf jeder Titelseite. Und
was ich mich am Ende gefragt habe, ich muss jetzt doch ein bisschen spoilern, weil da ist, ich meine, es ist ja gleich im ersten, wie soll ich sagen, vor jedem Film werden ja so drei Symbole eingeblendet, wo eins, glaube ich, immer ein Totenkopf ist. Und die anderen sind so, oder ist auf jeden Fall immer so, der Inhalt des Films wird so vorhergesagt. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast.
Ja, ich habe nicht so genau darauf geachtet, was die da jetzt exakt zeigen, aber ja.
Und da ist es hier eben ein Genital, was in einem Haus ist. Also, und dieses, sein Genital wird dann ja, also die Leute, du hast ja schon gesagt, entfernen irgendwie Körperteile, nehmen die mit. Und sein Genital findet dann einen Platz in einem Zirkus. Aber nicht als das Genital des Riesen, sondern als Wahlgenital.
Ja.
Was ja, wenn man überlegt, so in dieser Welt ist es nicht normal, dass es Riesenmenschen gibt, ist das ja seltsam, dass die das nicht als die große Sensation, sondern als eine viel kleinere Sensation darstellen. Was mich zu dem Schluss gebracht hat, dass vielleicht der Protagonist, aus dessen Augen wir es sehen, sich das nur einbildet, und in Wirklichkeit ist es tatsächlich nur ein Wal gewesen, der da lag.
Ja, könnte man sicher, aber was ist dann the moral of the story? Also was versucht es mir zu erzählen?
Ja, keine.
Es bleibt nach wie vor so ein bisschen.
Ja, das ist relativ sinnlos. Vielleicht, dass es egal ist am Ende, ob es ein Wal ist oder ein Mensch, oder dass der Wal den gleichen Wert hat wie ein Riesenmensch, oder keine Ahnung.
Ich habe zwischendurch.
Was das mir das sagen will,
weiß ich nicht. Ich habe auch mal so drüber nachgedacht, was wäre, wenn der Riese kein Riese wäre, sondern sozusagen normale Größe hätte. Und das da sind irgendwie Käfer oder Ameisen, die den zersetzen. Und eine von den Ameisen fängt an, sich irgendwie Gedanken darüber zu machen, ob das eigentlich alles so richtig ist, was sie da so machen. Aber auch der Gedanke führt mit dem Film nirgendwo hin. Also dann guckst du das so, hab ich das so 2 Minuten unter der Prämisse geguckt und mir gedacht, nee, das taugt auch nichts, diese Interpretation. Und ja.
Da haben einige lose Enden nicht zusammengepasst irgendwie. Es war,
das muss man erstmal schaffen, in einer Story von 10 Minuten so viele lose Enden zu produzieren, dass du sie am Ende nicht mehr zusammenkriegst. Das ist schon.
Ich fand es ganz schön, wie das erzählt war und wie das gefilmt war oder animiert war. Mir hat es gut gefallen so. Aber es hat mich doch ein bisschen verwirrt. Also gut, muss man sagen, am Ende hat er dann was geschafft, was viele der anderen Filme nicht geschafft haben. Gell? Immerhin Verwirrung gestiftet. Aber jetzt lass uns mal hier über
Automated Customer Service.
Wie nannte sich die Firma von den Robotern? Autovac?
VacuBot, glaube ich.
VacuBot, genau. Also es geht um
Staubsaugerroboter, Haushaltsroboter.
Genau, richtig. Staubsaugerroboter. und einer, der irgendwie eine Fehlfunktion hat und eine ältere Lady das Leben schwer macht.
Ja, der hat eine Fehlfunktion, der hat auch irgendeinen Modus, der scheint so reinprogrammiert zu sein, weil die Customer Service Hotline, die leider natürlich das, wo du erstmal dich in eine Warteschleife einsortieren kannst, wenn du mit einem Human sprechen willst, die Wartezeit beträgt 16 Wochen und 4.
Ihr wollt mich wohl verarschen. Weil hinter ihr auf den Fersen ist halt der Staubsaugroboter, der versucht
zu umzubringen. Aber der Staubsaugroboter ist ja mehr als unsere heutigen Staubsaugroboter. Der hat ja verschiedene Features, der kann Wäsche zusammenlegen und Schränke auf und zu machen, um Sachen da reinzuräumen und so. Der ist ja mehr so ein Haushaltsallgemeinroboter. Und
ja, oder auch irgendwelche Fliegen oder andere Dinge, Tiere von der Wand wegvaporisieren. Genau,
und demzufolge ist er mit allerlei Werkzeugen und Attachments ausgestattet, die ihn in die Lage versetzen, wenn er sich gegen dich wendet, dann auch wirklich effizient garstig zu werden. Und ohne das jetzt zu spoilern, dieser Roboter, ja, wie du gesagt hast, ist hier auf den Fersen und er packt eigentlich immer noch einen drauf bei der nächsten Szene. Ja. Und währenddessen ist sie die ganze Zeit mit ihrem kleinen Schnuffelhund unterm Arm. Oder am Anfang noch rennt er auch noch frei rum, ist sie dabei mit so einem Art, ja, so einem schnurlosen Headset, hat sie so ein AirPod im Ohr und telefoniert mit der Customer Hotline. Und dadurch ist der Customer Hotline Computer, der da dran ist, weil mit einem Menschen wird sie ja nicht verbunden, wenn sie nicht 16 Wochen in der Warteschleife bleibt, der ist dadurch ein bisschen unser Erzähler. Weil der kommentiert halt immer alles, in was für einen Modus sie den Roboter noch geschaltet haben könnte. Und wenn sie das gemacht haben sollte, dann wäre jetzt zu empfehlen, das und das zu tun. Und
ein Haustier nach ihm zu werfen.
Und macht dann immer so Fragen, so haben sie jetzt ein Haustier nach ihm geworfen, drücken sie bitte die 1 oder die 2 und so. Und
nein, immer noch nicht, Idiot.
Und sie muss dann halt zum einen mit diesem Hotline-Dings weiter telefonieren, während ihr der Roboter nach dem Leben trachtet und dieses Haustier noch dabei ist. Und das eskaliert halt fröhlich vor sich hin. Und das führt natürlich technisch gesehen von der Story auch nirgendwo hin, außer zu einer
immer
weiter steigenden Eskalation. Aber genau, wie du sagst, es macht viel Spaß, weil halt einfach viele lustige Ideen drin sind, was so Haushaltsroboter noch können könnten und was das für Probleme bringen kann, wenn man sie das können lässt, falls sie mal außer Kontrolle geraten.
Ja, ich meine, grundsätzlich finde ich das charmant, dass ich es dem Haushaltsroboter überlassen kann, irgendwelche Spinnen irgendwo wegzulasern, aber ist vielleicht doch keine gute Idee.
Ja, dass der Haushaltsroboter, wir wollen nicht alles vorwegnehmen, der hat noch einen anderen Modus, in dem man ihn schalten kann und dann nimmt er seine Aufgabe nochmal eine Nummer ernster. Wenn man so selber anfängt, sein Haus mit Robotern auszustatten, also wir haben ja beide auch Haussaugroboter und ich rüste ja hier immer mehr Smart-Home-Sensoren und so ein Kram nach. Und na klar, jetzt wird mein komisches JavaScript-Gesammel-Gebimsel, was ich hier auf meinem Raspberry Pi laufen habe, nicht morgen zum Leben erwachen. Und schon gar nicht gibt es dafür eine Customer-Service-Hotline, die mich in die Warteschleife hängen kann. Aber die Idee, so weiterzuspinnen, die ist schon lustig. Und das ist halt, wir hatten es vorhin ganz kurz gesagt, das ist so im Stil von so einem Pixar-Film im Wesentlichen, so von der Optik her, von der Grafik.
Ja.
Und die ganze Welt ist am Anfang, fährt die Kamera einmal so ein bisschen durch die Welt, wo man auch andere Personen noch sieht, was die so für Roboter haben. Oder sind halt ganz viele Leute, diese tennisspielenden Opas, auch großartig, die sitzen mit so VR-Headsets an einem Tennisspielfeld am Rand, haben ihre VR-Headsets auf und bewegen immer nur so die Handgelenke, um irgendwie so einen Schläger in der virtuellen Realität zu machen, während vor ihnen zwei Roboter auf einem echten Tenniscourt stehen und quasi das Spiel für sie austragen, was sie virtuell steuern. Nicht ganz sinnvoll, warum das unbedingt so sein müsste, aber irgendwie sehr, sehr lustig und optisch sehr, sehr schön. Und dann irgendwelche Leute, die auf künstlichen Beinen durch die Gegend laufen und so, weil sie nicht mehr selber gehen wollen oder können. Aber in dem Fall sah es mir eher so aus, als ob sie es nicht wollen, als ob sie einfach alles durch Roboter erledigen lassen, was sie vielleicht auch selbst noch tun könnten. Und dadurch...
Ja, ich habe ja neulich Wall-E gesehen und da ist das ja auch ähnlich und führt dazu, dass die Leute so fett werden, dass sie nicht mehr laufen können.
Genau, ja, aber es macht halt hier auch nicht den Eindruck, als ob das jetzt irgendwie so, Leute sind, die nicht laufen können, weil, was weiß ich, querschnittsgelähmt oder irgendwas in der Richtung, sondern... Ja. Das so wie es angelegt war mit den anderen Bildern, die vorher und hinterher zu sehen waren, kam es einem eher so vor wie, einfach alle faul und bequem geworden, weil die Roboter in der Welt alles übernehmen und das geht dann bis dahin, dass du einfach auch nicht mehr laufen willst. Mhm. Ja, und insofern, ich verstehe es nicht ganz, warum die Folge tatsächlich so vergleichsweise schlecht bewertet ist. In der IMDb hat die nur 6.
Das verstehe ich auch.
6,6 und die Pop-Squad mit den Kindertötern, die kriegt dann 8,2. Ja, warum? Weil die Leute irgendwie denken, es ist ein hartes Thema, das muss ich gut bewerten. So, keine Ahnung, was ist denn das für ein... Also, ich verstehe es nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Nee, verstehe ich auch überhaupt nicht. Aber bitte, Empfehlung, schaut euch die erste Staffel an. Und du auch. Die ist viel besser. Die ist zwar natürlich grafisch, war man vor 2 Jahren oder von wann die ist, noch nicht ganz so weit. Aber es sieht trotzdem gut aus und es ist vor allem, die Geschichten sind einfach besser. Zum nicht unerheblichen Teil. Nicht alle, sind nicht alle toll, aber.
Ja.
Ja.
Okay. Gut, jetzt müssen wir da noch irgendwie Punkte dran machen.
Ja, so alles in allem, muss ich sagen, eher enttäuschend. Ist jetzt keine verlorene Zeit.
Nee, das
aber. Schon so, ja, ich gebe 6,5 Punkte.
Ja, so mit der Größenordnung komme ich auch raus. Ich sag mal 6,0. Ja, wie du sagst, keine vergebene Zeit, aber hey, schon Besseres gesehen. Aber ist relativ schnell. Ich habe jetzt nicht zusammengerechnet, wie viele Minuten das insgesamt sind, aber so Größenordnung für 8 Folgen. Pi mal Daumen 10 Minuten. Manch eine ist ein bisschen länger, manche sind kürzer.
So anderthalb.
Ja, so wendet man größenordnungsmäßig so einen Spielfilm länger auf, um halt 8 Kurzfilme zu gucken. Und das kann man schon mal machen, dann ist man auch ganz okay betüttelt worden für den Abend.
Aber wie gesagt, schaut euch die erste Staffel an, die war zum Teil wirklich toll. Da sind wirklich Perlen dabei. Kann man ja sagen.
Jo. Jo. Dann
Droge der Wahl, ja, endlich. Wird schon langsam warm. Ich habe heute
Eine Dose. Also ist das, das hat dann wahrscheinlich irgendeinen blubbernden Inhalt und da kippst du jetzt noch was rein.
Mm-mm.
Ist Dosenbier?
Nee, ich kipp da nichts mehr rein. Nee, um Gottes Willen. Jetzt muss ich doch ein bisschen Werbung machen. Ich habe die Lidl Plus App. Weiß nicht, das nutzt du wahrscheinlich nicht, weil du kein Lidl-Kunde bist.
Nee, tatsächlich nicht, nee.
Und wenn man bei Lidl kauft, dann ist das ganz praktisch, weil dann kriegt man immer solche, also zum Teil kriegt man so Coupons, wo irgendwas billiger ist, was man eh nicht braucht. Dann musst du halt dann widerstehen und es nicht kaufen. Aber zum Teil kriegt man auch Sachen geschenkt. Und gerade an so besonderen Tagen, also wie zum Beispiel dem Vatertag, kriegt man dann was geschenkt. Und da habe ich dann am Tag vor dem Vatertag einen Schwarzwald Gin Tonic in der Dose geschenkt bekommen.
Den fertigen Gin Tonic, und jetzt verstehe ich. Okay, jetzt, deshalb
kriegst du da nichts mehr rein, ja. Genau, und da dachte ich mir, das trinke ich dann mal am Vatertag. Und das Problem ist, dass ich ja am Vatertag auch meine Abnehm-App genutzt habe und abends dann meine Schwiegermutter vorbeikam und Nachtisch vorbeibrachte. Und der hat mein Budget so gesprengt, dass ich dann abends den Gin Tonic nicht mehr trinken konnte. Und deswegen trinke ich den heute, weil heute ist er im Budget.
Sehr gut. Ja. Okay, ich habe mal wieder nicht drüber nachgedacht, wie ich diesen Film mit irgendeinem Schnaps begleiten könnte, weshalb ich einfach irgendwas gegriffen habe und nicht irgendwas, sondern irgendwas, auf das ich Lust hatte, was nichts mit dem Film zu tun hat oder diesen Filmen. Das ist ja nochmal. Mhm. Und das ist eine Flasche Lagavulin 16 Jahre. Also trinke ich heute mal Scotch. Oder eine Teerstraße, je nachdem, wie man das sehen möchte.
Tja, das ist schon fortgeschritten, ja.
Ja, es aromisiert auch hier ganz schön aus der Flasche raus.
Ja.
Warte mal kurz. Ui, ja. Peaty, kann man nicht anders sagen. Hm.
Was haben wir denn noch für Themen, außer Schlürfen?
Ach, so ein bisschen Schlürfen muss ja wohl erlaubt sein. Ja, du hast Kriegsfilme geguckt, wenn ich das richtig sehe.
Oh, ja.
Mit hier von und mit Mel Gibson oder so, ne?
Nee? Nee, nur so, von.
Okay. Das geht ja dann noch. Nein, auch nicht. Das ist eigentlich schlimmer.
Und das, ja, genau. Das Problem ist, ich wusste das vorher nicht.
Wie kann man das nicht wissen?
Ja, wusstest du das, oder was? Nee, mir war das nicht
gut. Ich hab den damals extra gemieden, deshalb.
Hätte ich das auch mal gemacht. Also, ich habe Hacksaw Ridge geschaut, weil mir das empfohlen wurde, dass irgendwie Netflix oder so meinte, ich muss das gucken, weil das passt zu mir. Und ich hatte so im Kopf, ja, das ist so Kriegsfilm von vor ein paar Jahren, wo ich ein paar Kriegsfilme verpasst habe, zum Beispiel auch diesen, wie heißt der, 1917? 1918? Ich weiß nicht.
17.
Den hatte ich damals auch verpasst und habe ihn jetzt nachgeholt vor einem halben Jahr und fand ihn ganz toll. Und Hacksaw Ridge ist auch so aus der Zeit irgendwie und sieht auch so irgendwie so ein bisschen ähnlich aus und ist auch ganz gut bewertet bei IMDb und so dachte ich, ah, das ist vielleicht auch so eine Perle. Gucke ich mir das mal an.
Hast du Folge 477 gehört, wo deine Schwester den Film besprochen hat?
Ja. Hacksaw Ridge? Oder?
Ich kann mich nicht erinnern, was sie gesagt hat, aber irgendwas muss sie darüber gesagt haben, weil es steht so,
das steht so in der Sendung. Bei 1917 konnte ich mich noch daran erinnern, dass meine Schwester den arg abgefeiert hatte. Bei Hacksaw Ridge kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also, ja, spricht jetzt auch nicht für den Film. 200
Folgen her, also insofern.
Ist der so alt? Ich dachte, der wäre nicht so alt. Naja, der Film hat krankt an verschiedenen Stellen. Einmal daran, dass er von Mel Gibson ist, was ich wie gesagt nicht wusste, aber zunehmend gemerkt habe. Und dann irgendwann mal nachgeschaut. Ich wusste nicht, dass es Mel Gibson war, aber als er mich dann so, als ich so zwei Drittel durch war oder drei Viertel durch war und er mich so massiv geärgert hat, habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal gucken, wer da Regie geführt hat. Und dann sehe ich halt Mel Gibson und mir, ach toll, das hätte ich mir sparen können. Das erklärt einiges. Dann der Hauptdarsteller Andrew Garfield, ein Typ, den ich überhaupt nicht ausstehen kann. Also ist auch sowas, ja, wo ich mich dann frage, warum habe ich den Film überhaupt geschaut?
Ist hier dieser neue Spider-Man, oder? Gewesen.
Ja, mittlerweile schon nicht gewesen, mehr. Ja, ja. Der vergangene Spider-Man, ja, genau. Haben wir auch schon in verschiedensten Filmen gesehen und ich mag ihn nie. Ich finde ihn immer total unsympathisch. Ich finde ihn immer überspielt, überzeichnet. Ich mag ihn einfach nicht, überhaupt nicht. In keiner Rolle. Deswegen habe ich mir die Spider-Man-Sache auch nicht angeschaut und das soll er auch schrecklich
sein. Ich erinnere mich an Boy A, hatten wir in der Sneak, ja, stimmt. Und vielleicht noch ein, zwei mehr.
Ja, oder da, alles, was wir geben mussten.
Ja. Ja, okay, ja. Ja, weiter.
Okay. So, und jetzt ist der Film so ein bisschen zweigeteilt. Die erste Hälfte ist quasi eine Full Metal Jacket-Kopie. Aber schlecht gemacht. Aber so nah an Full Metal Jacket, dass es einfach wehtut. Also da gibt es eben auch die Story ist ungefähr die, er will in den Krieg ziehen, in den Zweiten Weltkrieg ziehen. Sein Vater, schwer traumatisiert vom Ersten Weltkrieg, Alkoholiker. Sein Bruder hat sich schon gemeldet, ist schon irgendwo, keine Ahnung, irgendwohin verschifft in den Krieg. Und er meldet sich eben auch freiwillig, obwohl er gerade eine Frau kennengelernt hat und die heiraten will. Und das Problem ist, er fasst keine Waffe an. Und der Grund ist irgendeine Traumatisierung. Er hat irgendwie als Kind seinen Bruder fast getötet. Sein Vater, gab es auch eine Szene, wo sein Vater besoffen mit einer Waffe rumgefuchtelt hat. Alles völlig egal, also Traumatisierung. Und dann wird da noch so eine ultrachristliche, fundamentalistische Sache rein. Du sollst nicht töten. Ja, auch da hätte ich merken können, dass es Mel Gibson ist, aber gut. Und er ist der Erste, also es ist nach einer wahren Begebenheit, was auch oft nach hinten losgeht, der erste Kriegsverweigerer, also Waffenverweigerer, der ein Medal of Honor bekommen hat. Ich glaube Medal of Honor. Irgendeine Medaille, eine amerikanische. Nun gut, er wird also gezeigt bei der Ausbildung da für den Krieg, und das sieht genau aus oder ist genauso wie bei Full Metal Jacket auch, nur mit dem Unterschied, dass hier er deswegen Kulminationspunkt aller Aggressionen ist, weil er halt als einziger keine Waffe in die Hand nimmt und deswegen als Feigling immer dargestellt wird, und dann eben auch, ja, der Code Red, wie in Full Metal Jacket, und dieses Anbrüllen, das sind fast die gleichen Dinge, die der Gunnery Sergeant die Leute anbrüllt, wie in Full Metal Jacket, nur dass es in Full Metal Jacket berührend ist und beklemmend ist und auch neu war, und hier einfach ein ganz fieser Abklatsch ist, der überhaupt nicht zündet. Gut, am Ende zieht er dann irgendwann den Krieg, und dann wird unheimlich viel Gore-Krieg gezeigt, also Gore-Porn, wo ich mir denke, so,
ja,
du willst
auch
einen
wieder
Film
mehr
zeigen,
ja.
Wo, natürlich, du willst einen Film zeigen, bei dem du vorgibst, es würde dir darum gehen, dass Gewalt schlecht ist und dass Waffen schlecht sind und dass Krieg schlecht ist, und dann zeigst du mir irgendwie eine halbe Stunde Kriegs-Gore-Porn. Das ist einfach nicht glaubhaft. Das war der Zeitpunkt, wo ich dann geguckt habe, von wem der Film ist. Weil ich dachte, was soll denn dieser Quatsch? Und ja, das ist total bedrückend und total ekelhaft, und man versteht, dass Krieg scheiße ist. Das ultimativ beschissenste. Aber es passt alles so gar nicht zusammen und es ist so ärgerlich. Und dieser lächerlich überhöhte Patriotismus auch immer, also dieses, warum er in den Krieg ziehen will, ja, weil er eben im Endeffekt aus diesen reinen Mel Gibson patriotischen Gründen, ja, die wir im, ja, eigentlich noch schlimmer als im Patrioten. Das ist, ich habe neulich ja den Patrioten gesehen, der auch ein Scheißfilm ist, aber da sind ja wenigstens noch so ein bisschen eigene Beweggründe, warum der in den Krieg zieht. Damals eben in den Unabhängigkeitskrieg, glaube ich. Weiß ich schon nicht mehr. Ja, genau, in Unabhängigkeitskrieg, im amerikanischen. Aber hier, das ist einfach, es ist einfach nur ärgerlich.
Ja, ungefähr so habe ich mir das auch vorgestellt. Also bis jetzt trifft es genau alles, was ich darüber glaube, gehört und gelesen zu haben.
Und was mich dann noch ärgert, ist, wenn ein Film so tut, als wäre es, als würde er wahren Begebenheiten folgen, und belegt das auch damit, dass er dann zum Teil die Originalleute dann noch am Ende in Szene setzt und die eben dann noch so Erinnerungen von sich geben, so, ich hab gedacht, ich wäre blind, aber er hat mich rausgezogen und bla 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 bla. Und man erinnert sich dann an die Szene im Film, wo das passiert ist, ja. Dass das wahr ist, ist aber dadurch, dass sich ein alter Mann nach 70 Jahren daran erinnert, ist nicht bewiesen. Ja, das ist einfach Quatsch. Ja, das ist, der Film stellt das dar, was diese alten Männer, an was die sich erinnern und dann dem Writer diktiert haben von mir aus, ja. Aber das heißt nicht, dass das die Wahrheit ist, was da gezeigt wird. Oder dass es irgendeine Realität ist. Ja, das ist vielleicht irgendeine Realität, aber vielleicht nicht die Realität. Und das ist vielleicht auch egal, ob es das ist, aber dann sollst du da auch nicht so tun, als wäre das ein Beweis. Oh, also es ist so ärgerlich auf so vielen. Auf so vielen Gebieten. Oh, und dieses Glaubensgedöns immer. Kotzen. Du hättest deine Freude gehabt, Bob. Du hättest deine Freude gehabt.
Ja, wahrscheinlich.
Nicht.
Na dann. Ja, nee, okay.
Ärgerlich.
Hexlaw, shit.
Ja.
Dann lassen wir das, oder? Dann gucken wir das, möchten wir das
ja,
bitte
absolut,
nicht
absolut
empfohlen haben.
Nee, lieber nochmal 1917. Das
okay.
Viel besser, viel, viel besser.
Gut. Ja, ich habe letzte Woche, ich mache mal das nächste Thema, oder? Ich habe letzte Woche zwei Star Wars Filme besprochen und ich werde diese Woche wieder zwei Star Wars Filme besprechen.
Die müssen noch mal langsam ausgehen.
Naja, ich glaube,
viel kann noch nicht mehr kommen, oder? Oder schaust du jetzt die neue Serie auch?
Die neue Serie werde ich natürlich auch noch schauen, aber erstmal mache ich mit den Filmen weiter. Und ich habe noch vier Stück vor mir, also geht noch ein bisschen.
Echtes Grenzmann.
Es sind 9 Stück der eigentlichen Saga und dann mit Solo und Rogue One sind es dann 11.
Ja, da habe ich neulich, Entschuldigung, dass ich jetzt mal so reinkrätsche, hat irgendjemand über Episode 9 gesprochen und da ist mir aufgefallen, dass ich zwar so ein gewisses Bild habe, was die Episoden 4, 5, 6, 1, 2, 3 sind, aber dass danach kriege ich nicht getrennt im Kopf von dem, was so diese Filme, die du ja letzte Woche, glaube ich, auch besprochen hast, so Beiwerk sind, die so nebenher laufen, so Nebengeschichten. Was sind denn diese dritte Trilogie? Ist das das hier
Rey, Finn, den und Kylo Ren, genau.
Kylo Ren, also die Sache um Kylo Ren, ja?
Genau, das ist die neue Trilogie, wenn du so willst, die letzte, also mit Rey auf der guten Seite und Finn und Poe als so die Begleit, als der Chewbacca und der andere. Also Chewbacca ist da natürlich auch noch drin und so weiter, und R2-D2 und der ganze BB-8 und so. Genau, und dann auf der bösen Seite Supreme Leader Snoke und natürlich Kylo Ren und so weiter.
Und das ist dieses The Force Awakens, oder?
Genau, was, oder? Force Awakens, Last Jedi und der ganze Kugelo ist da.
Okay. Und Rogue One ist aber irgendwie neben der Dings, oder? Neben der
genau, dies, also die Trilogie ist ja im Grunde, also diese drei Trilogien oder diese, wie heißt das, wenn es 9 sind? Mhm. Was auch immer.
Novologie,
nein, man muss einfach nur spanische Wörter da reinmischen, dann reicht das irgendwie. Nein, keine Ahnung. Also diese 9 Filme, diese Saga, wie sie so schön heißt, die ist ja im Grunde, dreht die sich ja von vorne bis hinten um Familie Skywalker. Und das fängt beim ersten
ganz
vorne mit Anakin an und dann geht es ganz lange um Luke und dann geht es irgendwann um Kylo, der ja der Sohn von Leia ist, die ja auch eine Skywalker ist eigentlich. Und ja, und dann hinten raus. Und auf der anderen Seite ist halt die ganze Zeit der Imperator und Vader. Und Vader ist ja auch ein Skywalker, das ist ja Anakin. So, und insofern ist das die Familiengeschichte der Skywalkers mit allem nebendran. Und die Filme, die da rausfallen, sind halt die, wo das nicht drin vorkommt. Sagen, es ist jetzt vielleicht eine vereinfachte Erklärung, aber so ungefähr. Und Rogue One erzählt halt diese, was ich letzte Woche gesagt habe, die Geschichte, die darauf hinführt, dass jetzt den Film, den ich gleich besprechen werde, A New Hope, also der auf Deutsch dann einfach nur Star Wars, Krieg der Sterne hieß, jetzt im Nachhinein oder generell hatte dann den Titel A New Hope da so noch als Beiwerktitel da dran bekommen von 1977. Der beginnt ja mit der Szene, dass Prinzessin Leia irgendwie so eine lustige Diskette, 1977, so eine Chipkarte in der Hand hat und die da in R2-D2 reinpropft mit einer Nachricht an Ben Kenobi und hier, da sind die Pläne vom Todesstern, stecke ich jetzt in diese R2-Einheit und stecke den danach in eine Rettungskapsel und spreng ihn raus und damit er auf Tatooine runterfällt. Und diese Pläne will der Herr Vader dann haben und entert dieses Schiff und nimmt die Prinzessin gefangen und sagt hier, du, her mit den Plänen. Und was nie erzählt wurde, war die Geschichte, wo haben die eigentlich die Pläne her? Also wieso hat Prinzessin Leia die Baupläne vom Todesstern, der absolut geheimsten Waffe von allem, und kann die mal eben so irgendwie für die Rebellen einsetzen, damit die hinterher die Schwachstelle von dem Todesstern finden und den in die Luft jagen können. Diese Geschichte, die wurde in den ersten drei Teilen nicht erklärt, sondern da wurde nur erklärt, wie wurde aus Anakin Skywalker Darth Vader. Und dann blieb halt die Frage noch offen, woher kriegen die eigentlich die Pläne her? Und das erzählt Rogue One. Und dann gibt es halt noch Solo, den ich ja auch letzte Woche besprochen habe, der erzählt schlichtweg die Geschichte, wie ist Han Solo zu dem geworden, als den wir ihn kennenlernen, als so ein Typ, der irgendwie ein gutes Herz hat, aber dann doch seinen Lebensunterhalt mit so Schurkereien verdient und der ja dann als Vater von Kylo Ren und Ehemann von Leia nicht ganz unbedeutend ist für die restlichen Filme, wo wir halt auch nicht wissen, wo kommt der eigentlich her und wie hat der Chewbacca kennengelernt und wie ist der zu seinem Falken gekommen und all diese Sachen, die in der Vergangenheit von Solo sind, das wird halt in Solo erzählt, dass du da noch ein bisschen Pretext hast zu der Figur. Weil der stolpert ja in Krieg der Sterne jetzt hier, also im Vierer, auch einfach nur so von der Seite. Ich meine, die treffen den da in der Kantina in Mos Eisley und sagen, hier, wir brauchen ein Schiff und dann prahlt er die ganze Zeit rum und benimmt sich extrem chauvinistisch gegenüber Leia und lässt halt so richtig den 70er Jahre Macho raushängen, wie das halt so zu erwarten ist, wenn der Film aus der Zeit ist. Bisschen schwierig zu gucken manchmal, so aus heutiger Sicht, aber war halt so. Und zur Bewertung, ich hatte ja über die ersten drei im Grunde nichts Gutes gesagt. Ich hatte ja viel, viel gemeckert. Jetzt dann bei Solo und Rogue One war ich ja vergleichsweise dann im Vergleich dazu, dass ich vorher 1 bis 3 geguckt hatte, recht angetan, weil das endlich mal, da war mehr Pace drin, mehr Qualität irgendwie. Jetzt ist das natürlich so die volle Ladung Nostalgie noch dabei. Und klar, der junge Skywalker, was hat meine Frau gesagt, dem haben die Jahre auch gut getan, nachdem du neulich in unserer WhatsApp-Gruppe ein altes Jugendfoto von mir ausgegraben hattest, wo ich ein bisschen, wenn du es so sagen möchtest, aussah. Das ist natürlich bei Mark Hamill hier nicht anders, ja. Also der sieht, glaube ich, sah er 10, 15 Jahre später auch etwas besser aus, als er als milchgesichtiger Junge aussah, der hier in dem 77er Krieg der Sterne noch ist. Bei Han Solo, also Harrison Ford, ich weiß nicht, der war damals schon irgendwie erwachsener, kerniger, ja, so. Und dann ist natürlich, klar, die Special Effects aus den 70ern sind natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was man selbst mit dem, was man aus den 90er Filmen sieht, aber ich finde so ehrliche Modelle diese praktischen Effekte, die da gemacht worden sind, so schlicht, wie sie aus heutiger Sicht wirken, ich gucke mir die heutzutage noch viel, viel lieber an, als diesen Unfug aus den 90ern. Weil das sieht einfach, das ist super schlecht gealtert und diese praktischen Effekte hier und diese ganzen blinkenden LEDs im Cockpit vom Falcon und überhaupt überall blinken wahllos also nicht mal LEDs, das sind ja keine LEDs, gab es ja damals noch nicht. Es sind also so blinkende Leuchtschalter irgendwie, ohne Beschriftungen und so, alles so ziemlich schwachsinnig, aber das ist viel, viel besser gealtert, das kann man viel besser gucken. Ja, und die Laserschwertkämpfe, klar, die Laserschwerter sehen seltsam aus und die Kämpfe sind furchtbar langsam und sehr unathletisch. Wenn man da noch irgendwie den Kampf von Qui-Gon gegen oder von Obi-Wan gegen Darth Maul im Kopf hat, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Baustelle und die sind im Vergleich dazu sehr zäh, aber die Story ist halt besser und ja, natürlich ist da, meine ganze Nostalgie da mit rein, die ich für die 1 bis 3 Filme halt nicht habe. Klar, es ärgert einen, dass man heutzutage nur diese digital aufgehübschten Versionen, die George Lucas da nochmal verschlimmbessert hat, zu sehen kriegt, aber da kann ich auch irgendwie drüber hinwegsehen, ja.
Warum sind die verschlimmbessert?
Naja, er hat halt an vielen Stellen nochmal nachträglich digital Szenen geändert. Im Wesentlichen ein paar Kleinigkeiten über so, wer schießt zuerst, Han shot first, war ja so immer diese Diskussion, dass er da irgendwie geändert hat. In der Schnittfassung, wer jetzt da, ob Han Solo zuerst auf Greedo schießt oder andersrum. Und das mal dahingestellt, im Wesentlichen sind es so Sachen, wo im Hintergrund einer Szene, wo im Vordergrund die alten Darsteller in der alten Originalszene und im Hintergrund ist Wüste oder irgendwie, was weiß ich, ein großer Platz oder so in Mos Eisley und dann laufen da jetzt halt im Hintergrund, damit es so ein bisschen reicher wird, diese Szenen, laufen halt noch so digital animierte Riesenmonster oder so Reittiere oder irgendwelche quatschiger Kram durchs Bild. Und die sind halt albern, die sind halt so in diesem Modus der 90er Jahre Filme, so 1 bis 3 und du hast das Gefühl, es würde dich jetzt fast nicht wundern, wenn jetzt gleich irgendwie so ein Jar Jar Binks sich da hinten mal wieder irgendwie sein Gesicht an irgendeinem Phasenmodulator verbrutzelt oder so. Und es nervt halt, ja, die laufen da durch Mos Eisley und versuchen irgendwie nicht von den Sturmtrupplern erwischt zu werden und im Hintergrund kämpft irgendein Typ mit seinem Reittier, was ihn versucht abzuwerfen. Und das ist so Slapstick, komische Albernheit, die da im Hintergrund passiert. Und diese Szene hatte im Original einfach keine Slapstick, komische Albernheit und wollte das wahrscheinlich
auch nicht. Also ich frage mich, welche Versionen ich geschaut habe. Weil ich habe auch nicht die alten Filme geschaut, sondern ich habe die auch irgendwann in den 90ern wahrscheinlich geschaut. Also
die erste überarbeitete Fassung, ja, die ja mehrfach überarbeitet.
Und ich empfand damals es auch als slapstickhaft und albern und habe nicht verstanden, gut, ja, Nostalgie, natürlich, mir fehlt halt Nostalgie, aber ich habe immer gedacht so, hä, ich dachte, das wäre ernsthaft. Also ich war ganz verwundert, wie albern und wie slapstickhaft das ist. War es das im Original gar nicht, oder was?
Naja, zum Teil wirkt es natürlich heute auch noch
die,
so.
Die Han Solo-Rolle, die ist doch slapstick.
Ja, ist ein bisschen der Comic-Relief-Charakter vielleicht an der Stelle, ja, das mag sein. Der zweite, also vielleicht können wir da mal so langsam den Übergang machen zum Folgefilm Empire Strikes Back. Der ist an vielen Stellen einfach auch ein relativ ernsthafter Kriegsfilm. Also dieser Angriff auf Hoth, auf die Basis, ist viel, viel Kriegsszenerie, sterbende Menge Leute, ist natürlich nicht besonders grafisch, das war damals einfach noch nicht so, aber oder wollte wahrscheinlich auch nicht so sein, weil das halt immer noch ein Family-Film sein sollte, aber da wird enorm viel so einfach Schlachtfeld-Action gezeigt. Natürlich ist dann vieles unlogisch und es passieren einfach Sachen, wo man sich sagt, hä, wenn der da, warum rennt der dann da wieder? Ach, vergiss es. Und aus heutiger Sicht schaust du das noch mal vielleicht mit anderen Augen, oder ich habe es jetzt noch mal mit anderen Augen geschaut, ich weiß nicht, ob das zwangsläufig jeder so tut. Und man fragt sich an manchen Stellen, ja, okay, nicht ganz logisch, aber von mir aus. Aber der ist definitiv nicht Slapstick. Also da geht's um viel, da steht viel auf dem Spiel für die Rebellen, und es geht auch nicht alles so aus, wie sie sich das gerne denken, und da werden viele Leute getötet. Und ich glaube, der macht nicht zwangsläufig auf Slapstick. Und was ich nicht so in Erinnerung hatte, ich habe die jetzt auch echt schon, glaube ich, eine Weile nicht mehr so rewatcht, deshalb mache ich das gerade mit so viel Spaß, dass er tatsächlich der Imperator, der in den Teilen 1 bis 3 ja quasi die ganze Zeit präsent ist. Am Anfang weiß man ja noch nicht, dass, oder es ist so angelegt, dass man es vielleicht nicht wissen soll, dass da eben Kanzler Palpatine ja der Imperator ist oder wird. Also zu dem Zeitpunkt noch kein Imperator ist, aber dass das überhaupt dieselbe Person ist. Und das weiß man ja dann jetzt alles. Und was mir so ein bisschen entfallen war, ist, dass er in den ersten...
Wann weiß man das? Wenn man die 4 bis 6 gesehen hat, man, oder was?
Nee, wenn man 4 bis 6 gesehen hat, dann kennt man ja die Figur des Imperators. Und
aber man weiß nicht, dass das Palpatine ist,
Das weiß man dann irgendwann relativ schnell. So, ich würde sagen, schon innerhalb des ersten Films ahnt man das oder weiß es dann vielleicht sogar schon.
Ersten Film meinst du die
Episode 1, genau. Und spätestens dann, also wenn man das da noch nicht kapiert hat, dann kapiert man es irgendwo im Verlauf von 2 und 3 spätestens dann mal. Und was ich vergessen hatte, ist, dass er in 4 und 5 gar nicht drin ist. in 5 ist er mal einmal so eine FaceTime-Projektion, wie heißt das? Wenn die da immer mit ihren Hologrammen zueinander reden, so, da ist er einmal zu sehen, aber läuft nie physisch durchs Bild und ist auch sonst relativ im Hintergrund. Wird quasi einmal angerufen, wenn du so willst. Und taucht dann erst im Sechser so richtig auf. Und das hatte ich so gar nicht mehr präsent. Also irgendwie, diese Geschichten verschwimmen ja so im Kopf zu so einer großen Soße, und man geht dann irgendwie davon aus, ja, der Imperator, der ist ja immer da. Also im Nachhinein, aber faktisch ist er das gar nicht. Er wird ein paar Mal erwähnt, und in der deutschen Synchro, das ist halt auch fies, dass sich die in der neueren Zeit haben sich halt für viele der Figuren die englischen Begriffe auch in der deutschen Synchro durchgesetzt, und damals war das halt noch nicht so. Die haben halt Imperator damals wirklich einfach mit Kaiser übersetzt, und da sitzen die dann halt in dem Raum und reden über den Kaiser, und du denkst dir im ersten Augenblick, wait, what? Und musst dann erstmal kurz nachdenken, was da jetzt genau los ist. Und das Gleiche dann für so, Tractor.
Obwohl es ja gar nicht die korrekte Übersetzung ist, gell? Das ist, das wurde im alten Rom, wurde das irgendwann die gleiche Person, aber der Titel des Imperators ist nicht gleichbedeutend mit dem Titel des Kaisers, sondern es war, erstmal ist der Titel des Imperators so ein halb militärischer Titel gewesen, so von einem, dem man für eine Zeit lang mal alle Macht verleiht, um ein militärisches Problem zu lösen. aber eben nicht jemand, der auf Lebenszeit zum Herrscher ernannt wird und eine Dynastie vielleicht in die Wege leitet. Also es ist genug zum geschichtlichen
Exkurs. Genau, also auch so andere Sachen irgendwie, was weiß ich, Hyperraumantrieb, das ist noch Hyperraum, da heißt es dann irgendwie so in neueren Filmen, ist es immer der Hyperraum und hier ist es der Sprung durch die Lichtmauer. Oder ein Tractor-Beam ist irgendwie so, man kennt es halt so aus Star Trek vielleicht noch, das ist halt der Traktorstrahl, aber hier ist es irgendwie ein Magnetfangstrahl oder irgendwie, ich weiß das Wort nicht mehr genau, also so schöne 70er-Jahre Übersetzungen, von ganz vielen Sachen und auch so, meine Frau hat dann irgendwann mal gefragt, warum müssen die eigentlich immer diese Droiden da hinten draufsetzen, ergibt das irgendeinen Sinn?
Ja, gute Frage. Und
dann habe ich so, nee, natürlich ergibt das keinen Sinn. Das ist halt in Star Wars so, dass diese R2-D2, diese R2-Einheiten, die sitzen halt immer da hinten auf den X-Wings drauf und die müssen auch immer ihren Kopf da raushalten, damit die immer angeschossen werden können. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und wenn man dann halt so drüber nachdenkt, naja, ich meine, woher sollte jemand 1977 sozusagen sich vorstellen oder sich vorimaginieren können, dass mein Computer einfach komplett vernetzt und omnipräsent in alles einbauen kann. Irgendwie, dass die alle vernetzt sind, das hat er sich ja schon vorgestellt in so einem in R2-D2 oder in irgendein.
Trotzdem muss er da seinen Kopf oben rausstrecken, damit er
was macht. Ja, und Sache es ist auch kein Computer in dem X-Wing eingebaut. Man muss immer so eine R2-Einheit haben, die man da reinsetzt und die sich dann irgendwie im Schiff verbindet und dann später wieder mit aussteigt. So, das ist eigentlich totaler Quark. Aber von mir aus, das ist halt so. Und es ist tatsächlich bis zu dem Moment, wo meine Frau gefragt hat, was ich nie hinterfragt habe. Und dann wirft sie diese Frage auf und ich denke da so drüber nach und denke mir, ja, hast du eigentlich recht, das ist totaler Blödsinn. Aber das ist halt so. Ich meine, in Star Wars ist das halt so. Außerdem, schon im Title Scroll heißt es ja A Long, Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away. Das ist ja nicht Zukunft, das ist ja Vergangenheit.
Ja, richtig. Und aber das ist bei Star Wars ja bei vielem so, dass man so nicht zweimal drüber nachdenken sollte. Weil halt, ja, ist halt da so. Aber es ist halt schon großer Unfug. Also
ja, natürlich immer ist alles überall im Weltall voller Monster, voller absurder Monster. Das haben sie ja tatsächlich in den Filmen 1 bis 3 auch fortgesetzt. Da bin ich mal gespannt, was ich jetzt in 7 bis 9 alles schon wieder vergessen habe, was an Monstern, die mir vielleicht gar nicht mehr präsent sind. Aber auch hier ist natürlich wieder so in Empire Strikes Back, dass sie da ins Innere eines Asteroiden fliegen, um dann am Ende festzustellen, dass sie eigentlich nicht ins Innere eines Asteroiden geflogen sind, sondern in die Speiseröhre von irgendeinem riesigen Wurm, der in dem Loch saß, in dem Asteroiden, wo sie geglaubt haben, dass sie in eine Höhle in den Asteroiden reinfliegen. Eigentlich sind sie dann nicht nur in die Höhle, sondern auch noch ins Innere dieses Wurms reingeflogen. Und den müssen sie dann wieder entkommen. Das ist natürlich sozusagen die Vorlage für den ganzen Kram, der da unter Wasser auf Naboo passiert. Mit Thema ist There's always a bigger fish. Da geht es ja weiter. Oder ja, da wurde das sozusagen rückwirkend vorgeshadowt oder so ähnlich. Also mit anderen Worten, um es zusammenzufassen, Empire Strikes Back ist klar der bessere Film. Auch die paar Jahre, die dazwischen liegen, ich glaube 4 Jahre oder so liegen zwischen den beiden. Auch so ein Abstand, den man sich heute fast nicht mehr vorstellen kann, eigentlich irgendwie, dass die da so lange haben warten lassen, aber damals war das halt so. Oder 3 Jahre, weiß jetzt nicht genau. Also Empire Strikes Back ist klar der bessere Film, aber beide.
Also der zweite.
Der ist zweite das, von den alten, genau, also Episode 5. Der. Natürlich ist das alles irgendwie cheesy und auch die Figur von Yoda, das funktioniert. Also, da sind so viele Sachen, wo man sich irgendwie denkt, so R2-D2 müsste eigentlich Yoda erkennen, wenn. Also die haben sich ja irgendwie mal getroffen, irgendwo bestimmt. Tausend so Continuity-Probleme zu den alten Filmen. Aber auch die Figur des Yoda, wenn du so 1 bis 3 anguckst, dann ist er eigentlich ein sehr überlegter, sehr ernster, der eigentlich ja immer Bedenken hat und immer anmahnt und so und alles ganz so. Und dann geht er irgendwie ein paar Jahre ins Exil und lebt da auf Dagobah irgendwo im Sumpf und dann kommt Skywalker da an und er weiß ja im Grunde genau, wer Skywalker ist. Hat ihn ja beobachtet und weiß genau, dass das der Sohn vom Anakin ist und dass das mit Anakin super schief gegangen ist. Und trotzdem fängt er dann an, den mal so ein bisschen auszubilden und ist gleichzeitig aber so ein wunderlicher alter Typ, der nur albern und quatschig ist und alle ihn erstmal nur verarscht und irgendwie alle seine Sachen zerwühlt und so. Und das passt so von der Figur her überhaupt nicht aneinander. Also auch wieder so ein Anschlussfehler. Wenn man die gerade so back-to-back guckt, dann denkst du so, nee, das ist nicht der Yoda, der da noch in dem vorletzten Film drin war. Das ist irgendwie, das stimmt so nicht. Und wahrscheinlich wollten sie ihn einfach damals in den 90ern nicht so als alberne Quatschfigur weiterschreiben und haben ihn da halt viel ernster gemacht. Das passt dann jetzt halt aber nicht so richtig aneinander.
Ja, aber das ist auch so ein Aspekt, weshalb ich die dann wahrscheinlich albern fand, die alten Filme. Weil zum Teil waren sie halt auch ein bisschen albern. Das wollte ich leider sagen.
Ja, und jetzt werde ich dann demnächst weitergucken. Geht's dann weiter mit Episode 6 und klar, jetzt ist dann auch A Bad Batch auf Disney Plus gestartet. Das ist ja noch so eine Serie, die sich jetzt nochmal um so eine spezielle Gruppe Klone dreht. Ich habe noch nicht angefangen damit, aber das spielt dann halt wieder irgendwie so zu den Klonkriegen, also irgendwo so größenordnungsmäßig zwischen Episode 2 und 3 wahrscheinlich irgendwo so in dem Bereich. Vielleicht sogar noch nach Episode 3, weil in Episode 3 wird ja diese Order 66 ausgegeben. Das ist ja irgendwie so der Moment, wo der Imperator quasi diese Klontruppen, die ja eigentlich mit den Jedi zusammenarbeiten, weil sie ja eigentlich die Armee des Imperialen, also das nicht Imperialen, des Senats der Republik sind und dann übernimmt ja Palpatine den Senat und entkernt den so ein bisschen und baut die Republik zum Imperium um. Und demzufolge hat er diese Klonarmee, die ja eigentlich sozusagen eine Armee einer demokratisch legitimierten Regierung ist, und die mit den Jedi zusammenarbeitet und die wird dann über diese Order 66 hintergehen dann die Klone, weil das irgendwie in sie reinprogrammiert ist. Wenn sie diese Order kriegen, dann hintergehen sie die Jedi und killen die halt alle. Und das ist ja sozusagen der Knalleffekt am Ende vom dritten Film, wo halt alle Jedi gekillt werden, bis auf Obi-Wan und Yoda. Und die dann beide ins Exil gehen und sich beide verstecken. Und Yoda da auf Dagobah irgendwo im Sumpf wohnt. Und Obi-Wan wohnt auf Tatooine als zurückgezogener Eremit und beobachtet aus ein paar tausend Meter Entfernung das Aufwachsen des jungen Skywalker. Und genau, das ist so die Story und da gibt es wohl irgendwie eine Gruppe von Klonen, die bei denen diese Order 66 in der Birne nicht ganz funktioniert hat, die sind die Bad Batch, die kaputte Charge, denen es nicht funktioniert hat und die machen irgendwas, erleben irgendwas, keine Ahnung, das ist der Inhalt dieser Serie, ich habe es ja noch nicht geschaut, aber insofern, das könnte man sich auch noch angucken, aber ich denke, damit werde ich noch warten, bis ich mit der Serie Clone Wars, die ja im Grunde davor liegt, also zwischen 2 und 3 auf jeden Fall angeordnet ist, die habe ich noch nicht ganz fertig. Das sind sie.
Das ist ja Animation.
Ja, das ist Bad Batch aber auch.
Bad Batch, okay.
Genau, das werde ich dann demnächst mal irgendwie angehen. Ja. Aber jetzt erstmal weiter mit den Filmen. Für mich.
Okay, damit du die Ennealogie auch fertig bekommst, denn ich habe mittlerweile nachgeschaut, 9 Filme nennt sich Ennealogie. Wort.
Noch nie gehört, aber ja.
Ja, wird man leider auch wieder vergessen, ja. Richtig.
In Imperium schlägt zurück, ist tatsächlich ein Meme, was irgendwie immer wieder auftaucht, ist, dass Vader andauernd Führungspersonal erwürgt. Also ständig müssen sich Leute, das macht er im Vierer ja schon einmal, da lässt er ihn ja wieder los, weil Tarkin ihm sagt, dass Vader, lassen Sie ihn los, und dann, wie Sie wünschen, und dann lässt er ihn wieder los. Aber später erwürgt er dann wirklich Leute, die dann wirklich einfach tot umfallen. Und die ganze Zeit haben alle immer Angst vor ihm, weil er ständig Führungspersonal erwürgt. Ich weiß auch nicht, ob das so eine Führungstechnik ist, mit der man gutes Personal nachbekommt. Glaube ich eher nicht. Aber was?
Ist einfach zur eigenen Psychohygiene.
Ja, ja. Was weiß der Herr Vader schon von Führungstechnik? Das ist nicht so sein Spezialgebiet.
Ja, also, wenn ich mit meiner Nase in meine leere Gin-Tonic-Dose ausatme, dann klinge ich ein bisschen wie Vader.
Kennst du diesen Werbespot von früher, oder? Wo ich glaube TomTom, das Navigationssystem, hatte mal so die Möglichkeit, dass du Herrn Vader als deinen Navigationssprecher in deinem Navi auswählen konntest. Und dazu haben sie auf YouTube so ein paar Werbeclips quasi gemacht, bei denen sie so nachgestellt haben, wie die Tonaufnahmen im Tonstudio dazu gelaufen sind. Und der Tonstudio-Mann sagt halt immer, du siehst halt Vader im Tonstudio stehen und dann at the next intersection, take a right. Und dann irgendwie der Tonmann, can you breathe a little quieter? Also, und dann regt der Tonmann sich halt immer über die Atmung und that's how I breathe. Okay, again. Take the second exit from the roundabout. It's called roundabout. That's what I said. No, you said roundabout. Roundabout, that's what I said. Und dann fängt er an, den Tontechniker zu würgen und so, weil der gewagt hat, ihn zu kritisieren und so. Die sind ganz unterhaltsam. Ich habe das dann auch mal an meinem TomTom, damals hatte ich tatsächlich eins besessen, habe ich das mal eingestellt, das ermüdet sehr, sehr schnell und ich bin auch heute noch dabei, eher ohne die Ansagefrau zu fahren oder auch ohne den Ansage Vader. Aber diese Werbeclips, die waren lustig, die müsste man sicher auf YouTube noch finden.
Sehr schön.
Can you breathe a little quieter? What's with my breathing? That's how I breathe. Ja, so viel dazu. Es muss die Unsummen gekostet haben, als Navigationsfirma sich die Rechte zu kaufen, das mit Vader machen zu dürfen. Also zum einen diese Sprache zu und dann diese Werbeclips. Ich meine, du darfst den ja nicht einfach so verwenden, oder? Kommt doch sicher Disney mit einem ganzen Transportschiff voller Anwälte angeflogen und Drohnen, Klon-Anwälte werfen die dann über deinem Gerichtssaal ab.
Na gut, am Ende ist aber Kreuzwerbung, gell? Also es wirbt ja auch dann für Disney wieder.
Ja, aber du darfst nicht einfach so machen. Wenn du das einfach so machst, dann kommen die mit ihren Schiffen voll Anwälten. Aber
ja,
sicherlich lässt es sich nicht verhandeln.
So gemacht haben.
Ja. Gut, ich würde sagen, bevor wir in den nächsten Film einsteigen, hau ich mal eine Kategorie einfach dazwischen, oder?
Oha.
Jazzwitz der Woche.
Das ist gemein, dass das jetzt immer so überraschend kommt.
Ja, wir schreiben das halt nie in unsere Kapitelliste, deshalb muss ich es irgendwo hinbauen.
Ja, genau. Ja. Heute geht es um ein Musikinstrument, was aber für mich hauptsächlich von Jazzmusikern benutzt wird, eigentlich so gut wie nur, nämlich die Klarinette. Und die Frage ist, warum sind Klarinetten am Mundstück schräg geschnitten? Damit man sie am Lagerfeuer besser zusammenstellen kann.
Okay. Ich dachte kurz an den Blockflötenwitz aus American Pie, aber da kam ich auf keine Pointe und dann warst du schon... Ja. Okay. Ja, schöne Kapitelmarke. Diesmal ging es wieder mal ausnahmsweise nicht ums Geld.
Geld? Ja.
Nächstes Mal dann wieder. Okay. Also, dann würde ich sagen, hast du noch einen Film für uns? Der geht um Seetiere.
Ja. Nachdem er mir unzählige Male von verschiedenen Seiten empfohlen wurde, habe ich jetzt doch mal. Und ich glaube, im Oscar hat er auch gewonnen, habe ich jetzt doch mal Mein Lehrer, der Krake geschaut. Ein Dokumentarfilm, ich glaube, der hat letztes Jahr einen Oscar gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht, oder mehrere sogar. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es handelt von einem oder begleitet einen Filmemacher, der irgendwie so eine Lebenskrise hat, so eine persönliche Lebenskrise und deswegen dahin geht, wo er herkommt, nämlich irgendwo am Meer, und dann schnorcheln geht oder tauchen geht ohne Sauerstoffflasche, also so im halbflachen Wasser, in so einem Seetangwald. Und das macht er jeden Tag. Und dort lernt er einen Tintenfisch kennen, also eine Krake. Nee, einen Kraken. Und freundet sich so mit dem, beziehungsweise mit ihr an. Das ist nämlich ein weibliches Tier. Und begleitet sie so durch ihr Leben. Also er geht jeden Tag, geht er wieder tauchen und guckt, wie es da so weitergeht, und ja.
Das, aus deinem Ausatmen entnehme ich jetzt schon relativ viel. Ich bin gespannt, ob ich damit richtig liege.
Ja, damit liegst du goldrichtig. Also, zuerst mal zu den positiven Aspekten. Es sind wirklich tolle Unterwasserbilder. Es sieht super aus. Es ist schön gefilmt. Dieser Tangwald ist in irgendeiner Weise unheimlich, aber auch irgendwie heimelig und sehr stimmungsvoll. Sieht wirklich super aus. Die Szenen mit dem Kraken, ja, das ist schon in irgendeiner Weise zwar nicht neu, aber schon irgendwie beeindruckend, dieses Tier, was ständig die Farbe wechselt, was auf ganz seltsame Weise jagt, was auf ganz seltsame Weise Kontakt aufnimmt mit dem Protagonisten oder mit dem, na, ist ja nicht der Protagonist, eigentlich ist der Krake eher der Protagonist, egal, also mit dem Filmer. So. Und jetzt kommt die Kritik. Dieser Film ist, erstens mal ist er kitsch. Bis zum Anschlag ganz ultra kitschig. Es ist dauernd eine pseudophilosophische, oder ein pseudophilosophisches Geblabber, ich weiß es nicht gerade, keine Ahnung, psychologisierend, philosophierend, unterlegt von einer ultra kitschigen Musik, unfassbar viele schiefe Vergleiche und zoologische Halbwahrheiten. Also so, es soll ja eine Dokumentation sein. Es ist ja eigentlich eine zoologische Dokumentation, und es ist halt so unscharf. Also, wo ich mich frage, so, warum hat er da nicht, also ich weiß nicht, ob er, vielleicht ist er sogar ein, ich hoffe, er ist kein Zoologe. Habe ich jetzt nicht recherchiert. Der sagt dann so Sachen wie, ja, das ist natürlich, der sagt dann so Sachen über den Tintenfisch wie, dass das ja eigentlich nur eine Schnecke ist im Endeffekt. Also der ist auch ein Weichtier. Das meint er wahrscheinlich damit. Er ist auch ein Weichtier, wie eine Schnecke. Aber der ist halt von der Schnecke so weit entfernt, wie wir ungefähr von ihm, ja. Also das ist so, das kannst du halt nicht so sagen, dass er sagt so, im Prinzip ist es nur eine große Schnecke. Das stimmt halt einfach nicht. So, warum sagt er dann so einen Quatsch? Und schon der Titel, so Mein Lehrer der Krake. Da habe ich angenommen, dass der Krake ihm irgendwas beibringt, dass er ihm irgendwas lehrt. Das tut er aber nicht.
Ah, das hätte ich jetzt auch naiverweise angenommen, wenn das so heißt.
Genau, so. Ja, er zieht irgendwelche Schlüsse für sein Leben und für seine Lebenssituation daraus. Dann ist der Krake aber kein Lehrer, sondern ist er vielleicht ein Unterrichtsmaterial oder so, ja? Aber ein Lehrer ist er nur, wenn er lehrt. Also wenn er aktiv versucht, dir was beizubringen. Sonst ist es kein Lehrer. Das ist Quatsch. Also, und so Quatsch, so, wo es so gerade so unscharf ist, dass man sagen kann, so, ja, wenn ich nicht so genau drüber gucke, dann passt das schon so. Aber wenn man nur ein bisschen zu genau guckt, dann fängt es an, einen zu ärgern. Das erste Drittel habe ich ihn auf Deutsch geschaut, weil Theresa mitgeschaut hat. Dann ist sie eingeschlafen und dann habe ich ihn auf Englisch fertig geschaut. Das macht es nicht viel besser, denn es sind auch so Sachen drin, Der Krake, der ja, das Tier, der Krake ist, hat ein männliches Geschlecht, aber dieses Individuum hier ist ein Weibchen.
Mhm.
Warum spricht man denn immer von ihm? Ich verstehe es nicht. Warum sagt man immer er? Man sagt irgendwo, das ist ein weibliches Tier und spricht dann trotzdem immer von ihm. Er war schon da. Er sagte mir Hallo. Wo ich sagte, das ist ein Weibchen, sag doch sie. So, das gibt es überhaupt keinen Grund, er zu sagen. Das verstehe ich nicht. So, Hat da keiner drüber geschaut oder was?
Ja, weiß ich nicht. Gute Frage. Wahrscheinlich nicht.
Ja. Also das war jetzt in der Übersetzung übrigens. Ne? Also in der Englischen weiß ich jetzt gar nicht, aber im Englischen waren ähnliche Dinge, die einen auch ärgern, also die mich auch geärgert haben. Und dann dieser Kitsch. Also es ist einfach, es ist so kitschig. Ah. Nee, also es ist komisch, wirklich komisch, weil wird mir wirklich viel empfohlen.
Ja, und wenn du sagst, das ist irgendwie
aber
was nominiert oder gewonnen.
Nee, ich glaube, der hat gewonnen, wenn ich alles.
Und jetzt nicht nur irgendwie für herausragende Animationen in der Kategorie Kraken?
Nee, ich beste Dokumentation hat er, glaube ich, bekommen. Und das finde ich halt gerade das, weil er dokumentiert eigentlich nicht so richtig, sondern er dokumentiert mehr das Seelenleben des Filmers als des Kraken. Ja, natürlich wird da, ich habe auch ein paar Sachen gelernt, dass das Kraken nur ein Jahr alt werden und dass sie am Ende völlig entkräftet sind von ihrer Fortpflanzung und dann von den Fischen gefressen werden. Ja, toll. Vielleicht, gut, ich bin ja Zoologe im Endeffekt, ich bin ja Paläontologe, was ja eine Spielart der Zoologie ist oder der Biologie ist. Vielleicht stört es mich deswegen mehr, das kann sein, weiß ich nicht. Aber also gerade solche krassen Unschärfen, zoologischen Unschärfen, die finde ich, die gehören nicht in eine Doku. Also das ist halt, es will halt doch irgendwie eine Doku sein. Und dann kann er nicht Blödsinn erzählen. Und erzählt er wirklich Blödsinn.
Ja.
Ja. Am Ende keine Empfehlung, schade. Obwohl es mir wirklich so viel empfohlen wurde. Ich finde es kein guter Film. Ich finde es einfach ein Kitschmachwerk.
Kitschmachwerk. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Wir haben ein Kuscheltier für unsere große Tochter mal vor einer Weile gekauft. Und zwar ein Kraken. Da muss ich vielleicht mal meine Lieblingskuscheltiermarke hier empfehlen. Hast du eine Lieblingskuscheltiermarke? Bist du so der klassische Steiftiertyp oder kaufst du, was dir in den Weg fällt?
Wir kaufen nicht besonders viel. Wir kaufen eigentlich so gut wie gar keine Kuscheltiere. Wir haben relativ viel Steif. Und ich habe eine Kuscheltier, da weiß ich die Marke nicht. Meine Schwester hat mir, glaube ich, davon schon mal was geschenkt und hat selber welche. Die gefallen mir sehr gut.
Wodurch zeichnen die sich
aus? Ich verwechsel es jetzt auch mit einer anderen. Es gibt so welche, die sind so ein bisschen wie gehäkelt, aber mit so einem ganz groben Faden und sind so ganz leicht abstrahiert und sehr knubbelig und schwer.
Ah, ja, ich glaube, ich habe sowas schon mal gesehen, ja.
Ja, die finde ich sehr schön.
Hm. Wir sind große Fans von der Firma Jellycat. Also wir werden nicht davon bezahlt. Ich sage das jetzt einfach nur aus. Wie immer, wenn wir Sachen empfehlen, werden wir nicht bezahlt. Die zeichnen sich im Wesentlichen dadurch aus, dass sie sehr weich sind. Sind total sehr flauschig irgendwie, wenn man die anfasst. Und die machen Tiere, also beziehungsweise auch Produkte, manchmal auch Sachen, die man essen kann oder so als Kuscheltier. Oder als Kuschelessen dann in dem Fall. Die sonst, also nicht wie alle anderen Firmen, so wo du irgendwie das Gefühl hast, noch ein Bär und noch ein Affe und noch ein irgendwas, sondern hier kriegst du dann halt, wir haben jetzt gekauft, zu Weihnachten hat sie das bekommen, einen Kraken, einen riesigen Oktopus mit so lustigen Tentakeln unten dran, die auch ganz lang sind und die du dann halt, wenn du das Viech irgendwo hinsetzt, kannst du die Tentakel irgendwo drum wickeln. Dadurch sitzt das Tier halt immer irgendwie lustig in der Gegend rum und ihr kleiner Bruder hat einen Hummer bekommen und ist halt auch so ein Kuscheltier, was du normalerweise nicht hast. Wer hat schon ein Hummer-Kuscheltier, ja?
Ja, obwohl, da gibt es ja einen Trend mittlerweile, so Kuschelkakerlaken und Ratten und so ein Kram.
Ja, ja, und die machen dann halt auch irgendwie, da kannst du eine Birne kaufen und da kannst du eine Avocado, das gibt es ja Hörer unter uns, die vielleicht eine Avocado brauchen könnten. Und was ist ich, wir haben Croissant zum Beispiel, nee, nicht Croissant, Croissant gibt's auch. Wir haben eine Brezel haben wir. Ja, und was ist ich, Kaktus und Falafel und nicht Falafel, sondern Verfalle, die so ähnlich vom Wort her, diese Nudeln, diese die, mit den gezackten Dings.
Ah, ja. Wie heißt Jelly die Firma?
Ananas kannst du auch kaufen. Toastbrot, alles mögliche. Es gibt einfach unfassbar viel lustige Dinge. Aber eben auch Tiere, ja. Also wie gesagt, wir haben
auch Corona.
Corona nicht. Ich glaube, so diesen ganz albernen Trends, da so rennen sie jetzt nicht sofort hinterher. Wir haben von denen noch zwei Giraffen, eine große und eine kleine. Wir haben noch einen Frosch, einen Affen.
Ah, aber gucke da. Ja, ich habe doch vorhin, als du mich gefragt hast, habe ich zwei verschiedene Arten durcheinander geworfen und bin dann am Ende bei den Gehegeln gelandet. Das erste, woran ich dachte, ist tatsächlich Jellycat. Und zwar sind das die mit diesen, die so aussehen wie Cord. Und das ist auch das, wo mir die Claudia schon immer was geschenkt hat.
Okay.
Die so ein Cord-Fuchs und ein Cord-Dinosaurier und so ganz grober Cord.
Aus der Serie haben wir tatsächlich, glaube ich, keine, wenn das
Corduroy.
Okay.
Ja, das gefällt mir sehr gut.
Also siehst du, das wusste ich gar nicht, dass die das auch sind. Ich kenne nur diese Flauschigen, die so ganz, wenn die anfasst, so, du nimmst sie in die Hand und denkst sofort, oh ja, damit möchte ich kuscheln. Das ist so sehr, sehr weich. Und es fiel mir jetzt nur gerade ein, weil das Jüngste davon ist, bei uns im Haushalt sind halt von Weihnachten noch der Kraken und der Hummer. Und ja. Ich glaube, meine Tochter hat die so genannt, wie sie auf dem Schild hießen. Die heißt, der eine heißt, obwohl es ein Hummer ist, heißt er trotzdem Larry Languste. Und der Kraken heißt Olga Oktopus. Das ist eine Sie. Genau. Das passt also im Grunde perfekt zum Film.
Das regt mich auch auf, wenn Krebs, Languste und Hummer so durcheinander geworfen werden.
Ah. Ich glaube, es ist hier ein bisschen mit Vorsatz gemacht. Und den. Ja,
schön. Gut,
dann was haben wir noch an Themen?
Ich habe keine Ahnung.
Du hast die Liste. Okay. Da geht es jetzt eigentlich abseits des Filmthemas weiter. Gerade fiel mir noch irgendwas ein, was ich vielleicht empfehlen wollte. Aber jetzt komme ich nicht mehr drauf. Dann will ich das auf nächste Woche schieben, denke ich. Genau, dann steht hier Festhalle Impfzentrum. Ich wollte mal so ein bisschen berichten. Ich habe mich auch pieksen lassen. Corona-Impfung und so. Und habe dabei erleben dürfen, wie dieses Frankfurter Impfzentrum, was sicherlich ja, ich will mal sagen, keins der kleineren in Deutschland sein dürfte. Ich weiß jetzt nicht, wo das größte steht. Wahrscheinlich ist es das nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Berlin oder so oder Hamburg noch irgendwas Fetteres aufgebaut haben. Aber es ist auf jeden Fall kein kleines Unterfangen, dieses Frankfurter Impfzentrum. Das haben sie in die Festhalle gebaut, was natürlich irgendwie auch so ja, gerade jetzt, wo so Sachen wie die Festhalle geschlossen sind, also eigentlich für das, wofür sie normalerweise da sind, für Messen und vor allen Dingen halt, kennen wir sie ja auch viel von Konzerten. Und für, genau für das hat man sie ja jetzt seit Jahren oder anderthalb Jahren jetzt fast nicht benutzen können. Und genau da geht man dann hin, um quasi geimpft zu werden, um das endlich wieder nutzen zu können. Das hat irgendwie so eine gewisse, kommt die Geschichte so einmal im Kreis rum. Aber das ist echt krass. Also wenn du da so hingehst, so wie ihr das so erzählt habt, so Stefan stand da eine Weile in der Schlange, weil der Computer kaputt war und du bist irgendwie, weiß ich nicht, wie war es, eine halbe Stunde vorher hin und dann zu früh gewesen und gleich drangekommen und dann wieder raus.
Ja, ja, genau, nach 10 Minuten.
Ja, ja, das läuft im Frankfurter Impf.
5 Minuten vor meinem Termin war ich
wieder. Ja, genau. Also das kannst du komplett haken im Frankfurter Impfzentrum. Einfach, weil das eine unfassbar riesige Installation ist. Mein Bruder ist jetzt auch geimpft worden. Und der war an einem Sonntag da. Und der hat 2,5 Stunden gebraucht von Eingang bis Ausgang. Und ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht von Autotür zu Autotür. Also da ist noch ein bisschen Fußweg mit drin. Weiß ich auch nur, weil ich dann im Hintergrund im Nachhinein in meiner Abrechnungs-App von der Ladesäule gesehen habe, wie lange das Auto angeschlossen war. Da konnte ich dann sehen, dass das eine Stunde gedauert hat. Ich habe nicht auf die Uhr so in dem Sinne geschaut. Also ich war ein bisschen schneller, aber bei mir war es auch ein Wochentag und vielleicht war es da höher besetzt als am Wochenende. Vielleicht haben sie am Wochenende weniger Ärzte, die da sind und dann dauert es ein bisschen länger. Genau, und es ist wirklich eine Maschinerie, eine geölte Maschinerie, das muss man echt sagen. Also du kommst vorne rein und dann überall stehen Helfer rum und überall wird darauf geachtet, dass du die Abstände einhältst und dass du da natürlich nicht die Impfwege, die abgetrennten Wege da verlässt und dich irgendwie an diese, da sind überall natürlich dann überall, wo Warteschlangen zu erwarten sind, sind dann Linien auf dem Boden, so wie man das aus den Supermärkten kennt und da ist überall steht da immer so Sicherheitspersonal, was irgendwie aufpasst, dass du dich da so an die Regeln hältst und dann gehst du vorne rein und da, wo normalerweise in der Festhalle im Eingangsbereich die Eintrittskarten verkauft werden, in diesen Schalterhäuschen, da ist natürlich ganz praktisch, weil das ist ja eh schon so gemacht, dass die hinter einer großen Scheibe sind und unten nur so ein schlitzförmiges Ding zum Durchschieben von der Eintrittskarte ist. Und das ist natürlich perfekt, um da so ein bisschen den Hygieneplan aufrecht zu erhalten. Da wirst du dann kontrolliert, ob du irgendwie deine Unterlagen dabei hast. Aber da kontrollieren sie halt nur deinen Personalausweis und deinen Terminzettel und gucken halt, ob du die Person bist, die da auf dem Terminzettel steht und ob der Terminzettel von heute und ungefähr von der Uhrzeit, zu der du da erschienen bist, stimmt. Und dann kriegst du einen Laufzettel mit einem Barcode drauf. Und kannst dich dann zur nächsten Station begeben. Die nächste Station ist dann irgendwie die Frau, die deinen Laufzettel einscannt und dich sozusagen erstmal hinter die erste Kontrollinstanz lässt, dann bist du drin quasi. Bis zu dem Punkt hättest du einfach so unkontrolliert hinlaufen können. Da kommst du dann nur vorbei, wenn du einen Laufzettel hast und eingescannt wirst. Und dann gibt es eine erste Station, wo du dann schon in so eine Warteschlange einsortiert wirst. Da steht dann schon der erste Anweiser, der dir dann sagt, okay, Schalter 7 für sie und für den nächsten Schalter 25. Und da sind dann ganz viele Tische, wo freundliche Leute sitzen, die dann gucken, ob du alle deine Unterlagen dabei hast. Und dazu darfst du dich ganz kurz hinsetzen, aber bist du im Endeffekt nicht länger als 40 Sekunden, wenn du alles hast. Wenn nicht, dann dauert es vielleicht länger. Und die gucken dann, hast du alles dabei und sortieren dir das sozusagen in der richtigen Reihenfolge vor, in der du es brauchen wirst, stapeln dir das hin. Alles mögliche andere, was du vielleicht noch so dabei hast, was du nicht brauchen wirst, sagen sie dir auch, können sie wieder einpacken. Und dann hast du einen Stapel Papier in der Hand mit deiner Versicherungskarte natürlich noch dabei und deinem Laufzettel in der richtigen Stapelung sozusagen, wie das jetzt gleich von dir verlangt wird. Und dann stellst du dich an die nächste Schlange an. Da bist du dann so in dem Bereich, wo normalerweise die Garderoben sind, wo man so genau weiß, so hier stehe ich normalerweise in der Vorfreude auf das Konzert und jetzt gleich noch an der Garderobe anstehen und meine Jacke abgeben und dann in den Innenraum und einen guten Platz erkämpfen. Und so ist es hier dann auch. Du staust dich dann so mit der Masse an den Garderoben vorbei und da, wo normalerweise vor der Bühne stehen würdest, ist dann Dokumentenkontrolle. Und da ist auch wieder geil organisiert, die haben da irgendwie so, was weiß ich, ich schätze jetzt mal über den Daumen, vielleicht so 30 Kabinen oder so. Also es sind so einfach nur drei Wände quasi, zu einer Seite offen und alle nebeneinander, zwei Reihen und die haben oben so Lampen dran, können dann so rot-grün leuchten, wenn die Kabine frei ist, leuchtet sie grün, vorne steht so ein Typ, der stoppt quasi den vordersten von der Schlange, guckt dann, wo wird eine Kabine grün und sagt dir dann, okay, du darfst jetzt zu Kabine 25 laufen und der nächste darf zur Kabine 8 laufen. Und der, also das ist super perfekt gemacht, weil die Leute, diese Schlangen sind super entspannt, sie bewegen sich einigermaßen schnell und du hast zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wo ich hin soll oder so, weil du da wirklich effizient durchgeschleust wirst und immer dir gesagt wird, jetzt gehst du da zu der Kabine und wenn du da wieder rauskommst, dann sagt der Typ dir, gehen Sie zu dem Mensch da hinten an der Säule, dann gehst du zu dem an der Säule und der sagt dir, laufen Sie den Gang runter bis zu der Frau da hinten mit der gelben Weste und so, du kannst eigentlich nicht verloren gehen, das ist echt gut. Und dann kommst du in diese Kabine rein, die machen halt Dokumentenkontrolle, wollten dann halt irgendwie so die Unterlagen, warum ich jetzt Prio-Gruppe 3 bin und mein Krankenkassenkarte und so weiter, das wird dann da alles eingelesen und irgendwie dokumentiert. Und weil ich irgendwie angekreuzt habe, dass ich Allergiker bin, hieß es dann, sie brauchen ein Arztgespräch, ob sie wollen oder nicht, so nach dem Motto. Und dann hat gleich einer aufgestanden und hat irgendwie ein Handzeichen gegeben. Dann kommt ein junger Mann angelaufen, auch mit so einer Weste und so 1000 Access All Areas Bämseln um seinen Hals. Sah aus wie so ein Roadie von dem Konzert, was da demnächst vielleicht wieder. Also so irgendwie machte das so den Eindruck, weil die auch alle so Warnwesten anhalten und so. Und er hat sich vorgestellt, er wäre hier Doktor irgendwas. Und das Arztgespräch lief dann so ab. Ja, machen wir das mit der Impfung. Ich so, ja, klar. Ja, haben Sie noch Fragen? So, nö, aber der Kollege hier sagte, ich muss ein Arztgespräch wegen... Ja gut, unterschrieben. Fertig.
Haben wir jetzt gemacht.
Ne? Sie haben ja gesagt, Sie wollen das.
Geht das als Gespräch durch?
Genau. Ja, okay, gut. Das war dann das Arztgespräch. Da hatte ich dann irgendwie einen Stempel. Und auf dem Stempel steht dann auch nur drauf, irgendwie so, ich weiß die Nummer nicht mehr, Arzt 2348 oder so. Wo du denkst, okay, die Nummern sind in den Tausendern. Ich verstehe. Der dann Arztnummer sowieso hat abgestempelt und unterschrieben. Und ja, und dann rennst du halt nächste, es gibt einen Wartebereich vor den Impfkabinen und es gäbe dann auch noch so ein ganzes Containerdorf mit Arztgespräch Boxen, wo du dann wirklich, wenn du ein längeres Arztgespräch haben möchtest und vielleicht wirklich irgendwie dich komplett aufklären lassen möchtest, dann kannst du das Arztgespräch auch in einer extra Kabine haben. Bei mir war das jetzt so da in diesem Dokumentenkontrollbereich so neben dem Stuhl, auf dem ich saß. Das hätte man auch noch ausführlicher machen können, aber da war auch nichts los. Dann kommst du in diesen Wartebereich und da darfst du dich dann hinsetzen, aber da wurde ich gleich durchgewunken, weil da saß niemand. Und dann sind die Impfkabinen selber und vor jeder dieser Kabine gibt es dann auch nochmal so ein Wartestühlchen, da darfst du dich dann draufsetzen, dann hieß es dann irgendwie wieder von dem zuständigen Sicherheitsmensch einmal vor Kabine 7 hinsetzen, dann sitzt du da vor der Kabine rum und irgendwann knallt die Tür auf und du wirst reingebeten, dann kriegst du deinen Pieks und dann darfst du auf der anderen Seite wieder rausgehen in den Erholungsbereich heißt es, glaube ich. Was ich da erholen muss, aber okay. Da sind dann große Stuhlmengen ganz am Ende der Festhalle. Also das erstreckt sich über den kompletten Innenraumbereich der Festhalle. So Dokumentenkontrolle vorne an der Bühne, Erholungsbereich hinten am anderen Ende der Halle. Und dann sind ganz viele Stühle aufgestellt, wo du dann deine Viertelstunde da absitzen darfst, wo sie dich quasi beobachten. Dass du nicht...
Würdest du überprüft, ob du eine Viertelstunde...
Das habe ich mich auch gefragt. Da stehen halt eine Menge Leute. An jeder Säule steht im Grunde so ein Typ mit so einer gelben Weste. Und ich kann dir nicht sagen, wenn du da durchrennst einfach, ob der dann sagt, hey, hinsetzen. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe dann mein Handy rausgeholt und habe eine Viertelstunde irgendwas gedaddelt und habe mir einen Timer gestellt. Und nach einer Viertelstunde hat der Timer gepiepst und dann bin ich aufgestanden und weitergegangen. Ich meine, ich hatte eh nichts vor in dem Sinne. Ja, und dann musst du zum... Was ist das dann? Dokumentation heißt es dann, genau. Also da, wo du gepiekst wirst, hast du schon den Aufkleber bekommen mit der Chargennummer in deinem Impfausweis, aber noch keinen Stempel und keine Unterschrift. Und dann gehst und auf deinem Laufzettel wurde vermerkt, ob du eine unmittelbare Impfreaktion gezeigt hast, also direkt beim Pieksen, du da vielleicht schon umgefallen bist oder also sich rot angelaufen oder dein Gesicht hat sich in Wackelpudding verwandelt oder irgendwas. Bei mir war da nur so ein Nicht-Zeichen, also so eine Null mit einem Strich drin. Und dann wirst du nochmal nach der Viertelstunde, wirst du bei der Dokumentation, wirst du nochmal gefragt, ob jetzt in dieser Viertelstunde irgendwas war, ob du irgendwie nochmal mit jemandem sprechen möchtest oder ob alles okay ist. Und dann sagst du, ja, nee, passt schon. Und dann scannen sie alle Dokumente ein, also auch diesen Arztbrief oder irgendwas, was du sonst noch so dabei hast, irgendwie deine Bescheinigung von deinem Arbeitgeber, warum auch immer du Gruppe 3 bist. Das wird dann alles eingescannt. Und dann gehst du zum nächsten Punkt, da ist dann irgendwie so eine ganze Batterie von Schaltern, wo du dann nochmal einen Arzt triffst, der aber dann nur noch dafür da ist, in deinem Impfpass zu stempeln und zu unterschreiben, dass du das jetzt heute geimpft bekommen hast, weil da ist bis zu dem Zeitpunkt ja nur der Aufkleber mit der Chargennummer drin gewesen. Ja, und dann musst du noch deinen Laufzettel abgeben und dann darfst du raus. Und das ist wirklich so ein Prozess von Ablaufen von diesen ganzen Stationen und mit den ganzen anderen Leuten,
die mit
dir laufen. Ja.
Also ich muss jetzt doch nochmal erzählen, wie das bei mir war.
Ja, mach mal.
Also ich kam da, wie gesagt, ich kam da hin, war irgendwie 20 Minuten zu früh oder so. Und genau, war 20 Minuten zu früh. Und dann, das ist ja... Das waren so Container, gell? So ein paar, so, ich weiß nicht, von der Größe her kann ich jetzt schwer beschreiben, wie groß das war, aber das ist nicht sehr groß.
Ja, so wie die Container auf einer Baustelle?
Ja, ein paar von denen zusammen. Also ich würde sagen, so dreimal 10 Container. Irgendwie so grob geschätzt, ja?
Okay.
Und dann ist da wie so ein Türsteher, wie bei der Disco. Und da stehst du kurz, also kurz heißt so vielleicht
nicht Gruppe 3, du kommst hier nicht rein.
So eine halbe Minute stehst du da, ja. Dann wirst du, der achtet im Endeffekt drauf, dass drin ein Sacharbeiter frei ist. Sacharbeiter, das war das, wo du gesagt hast, da sitzt man dann vielleicht eine halbe Minute. Das ist im Stehen, da gehst du einfach an so ein Pult ran, wo so eine Plexiglasscheibe ist und dahinter sitzt eine Frau und da ist so ein Schlitz, wo du Sachen durchreichen kannst und da reichst du dann deine deinen Ausweis und deine hier vom Arzt, dass du Bestätigung, warum du das Recht hast, Gruppe 3 zu sein. Das vermerkt die irgendwo, guckt es so an und sagt, gibt einem eine Nummer, also beziehungsweise eine Buchstaben oder Nummer, B für BioNTech und dann eben eine Zahl. Und dann sollst du in den Wartebereich gehen. Dann gehst du in den Wartebereich, da sind Stühle, die so im anderthalb Meter Abstand sind. Da sitzen vielleicht, lass es 15 Leute sein oder so. Wenn es hochkommt, sind es 20. Und die schauen alle auf den Monitor, auf dem ein Informationsvideo läuft, was echt nicht sehr viel Aussagekraft hat. Also so, ich weiß gar nicht mehr, so ungefähr, Impfen ist wichtig. Es könnte sein, dass ihr Impfreaktion habt, dann ja, ist halt so. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr, was da gesagt wurde.
Please do not die here, die somewhere else.
Aber es war echt wenig, ja. Es war wirklich so, also der ging auch ganz schnell. Der dauerte irgendwie 2 Minuten oder so. Und dann kam eine Begrüßung vom, ich glaube, vom Landrat oder so. Ging vielleicht eine Minute. Und dann kam dieser andere Film wieder. Also ich habe dann irgendwie 3-mal geschaut oder so. Und dann ist oben so eine Anzeige, wie beim Landratsamt, wo du die Nummern siehst, wann du dran bist. Und da habe ich irgendwie 10 Minuten gewartet und dann war ich dran und dann steht eben, in welche Kabine ich gehen soll. Es waren 10 so Kabinen und dann gehst du in die Kabine, da begrüßt dich schon eine Krankenschwester oder ja, oder ähnliches. Die hat dann irgendwas, hat mich gefragt. Also da war nicht viel Aufnahme und vielleicht hat sie, ich weiß nicht, also das Gespräch war auch nicht länger als eine Minute. Und genau, die wollte meinen Impfausweis und hat da schon mal irgendwas reingeschrieben. Und dann kam der Impfarzt, hat so ungefähr gefragt, ob alles Roger ist. Und hat gesagt, ja, ich habe Angst vor Spritzen, kann sein, dass ich gleich umkipp. Hat gesagt, oh ja, Und dann hat er mich geimpft. Und
hast du
und hat die Unterschrift, hat in dieser Kabine die Unterschrift in dieses Ding gemacht, in meinen Impfausweis, hat mir einen Impfausweis gegeben und dann haben sie mir gesagt, so, jetzt gehen Sie bitte raus, aber fahren Sie noch nicht nach Hause, bleiben Sie bitte noch eine Viertelstunde im, ich weiß nicht, ob es das Wartebereich oder so, in Nachglühbereich. Und dieser Nachglühbereich war halt, du gehst hinten aus den Containern raus und da stehen sie dann halt so auf dem Parkplatz.
Ja, okay.
Und dann bin ich ein bisschen spazieren gegangen und habe meinen Schwager angerufen, der ja am gleichen Tag geimpft wurde. Habe 5 Minuten oder 6 Minuten mit dem gesprochen. Und dann bin ich langsam zum Auto gelaufen und habe mich dann, das hat irgendwie auch 3 Minuten gedauert. Und dann habe ich mich noch, ich glaube, 7 Minuten ins Auto gesetzt und habe ein bisschen Netflix geschaut. Und dann habe ich gesagt, okay, Viertelstunde ist rum, fahre ich nach Hause.
Ja.
Ja, es war nichts, was ich irgendwie unter Aufsicht gewesen wäre oder. Also es war sehr unkonventionell oder sehr, sehr wenig
bürokratisch.
Ja, es war sehr hingebastelt, ja.
Ja gut, ich habe das Gefühl, dass die diese Sache mit den Spritzen, dass ich kann es ja nicht beschwören, aber die Leute sahen jetzt, was heißt sahen aus, ist Quatsch, du siehst denen das ja nicht an. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in Frankfurt in dem Fall keine Ärzte waren, sondern Krankenschwestern. Oder halt Leute, die irgendeine Art von Ausbildung haben,
die Spritzen gegeben haben, oder was?
Dürfen, ja.
Okay.
Ja klar, ich meine, macht bei uns in der Hausarztpraxis macht das auch eine der Arzthelferinnen.
Nee, die dürfen nur Blut abnehmen, die dürfen keinen Spritzen geben.
Nee.
Das würde mich sehr wundern. Es ist rechtlich eigentlich so, dass Arzthelferinnen nur Blut abnehmen dürfen, die dürfen dir nichts verabreichen.
das, okay, dann ist das vielleicht in meiner Arztpraxis alles illegal, was da passiert, aber ich werde beim Impfen auch immer von einer der Arzt, oder ich kenne natürlich ihre Ausbildungscredentials nicht, aber es ist nicht.
Das ist erstaunlich.
Diese Praxis hat zwei Ärztinnen und dann noch einen Sack voll Arzthelferinnen, alles Frauen. Und die, ich meine, sowohl beim Blut abnehmen als auch beim.
Da ist nicht irgendwie Ärztin im Praktikum oder sowas vielleicht dabei, oder?
Dann wäre so eine Ärztin im Praktikum in ihren späten 40ern.
Ah, komisch. Also das weiß ich, also das habe ich so
eine Erinnerung. Die hat auch schon sehr, sehr lange da arbeitet. Also das würde also
vielleicht hat sich da was geändert, aber das hat sich, also bei meinen Eltern war das so, dass die Arzthelferinnen aus rechtlichen Gründen immer nur Blut abnehmen durften.
Okay.
Nie spritzen selbst. Und ich meine, neulich war ich beim Arzt, da wurde mir Blut abgenommen. Wegen des Corona-Tests, also Corona-Antikörpertest. Und das wurde mir von der Arzthelferin abgenommen. Und ich war da aber auch zum FSME-Impfen. Da habe ich sie gefragt, ob sie auch die Impfung macht. Und da hat sie gemeint, nee, das darf sie nicht. Also
ich bin gerade, ich habe das gerade mal gegoogelt und jetzt eine Seite vom RKI gefunden.
Ja.
Stand 19.09.2017, also ist jetzt keine aktuelle.
Okay.
Grundsätzlich sind Impfstoffe Arzneimittel, die nur ein Arzt verordnen darf. Es gibt allerdings keine gesetzliche Vorschrift, die Durchführung einer Impfung ausschließlich dem Arzt vorbehält. Pflegekräfte, Arzthelferinnen und Arzthelfer mit entsprechender Ausbildung dürfen auch Arzneimittel verabreichen. Die Injektionstechniken werden bei der Berufsausbildung dem Pflegepersonal auch vermittelt. Ob das Personal in der Lage ist, eine Impfung korrekt zu verabreichen, ist vom fachlichen Vorgesetzten oder dem Arbeitgeber vor einer selbstständigen Ausübung zu überprüfen.
Ja, Impfung ist ja viel einfacher als Blut abnehmen. Also,
naja,
ja, kein Geheimnis.
Mit rein donnerst, bist du tot, ne? Aber.
In Muskel? Ich glaube nicht, dass du das machst.
Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ich glaube, also, wenn solange du den Muskel spritzt, ist das.
Harmlos, meinst du?
Relativ harmlos. Aber da bin ich nicht sicher. Also, ich bin auch kein Impfarzt. Also.
Ich auch nicht. Ja, deshalb, also.
Okay. Genau,
dann ist es offensichtlich nicht illegal, was in meiner Hausarztpraxis immer passiert, weil das könnte ich mir halt vorstellen, dass das der Grund ist, warum sie dieses Unterschreiben nochmal separat gemacht haben. In dem Fall, wo ich da war, saßen da hinten genau nur zwei Ärzte hinterm Tresen und du bist halt rangegangen und die haben nur noch mal deinen Impfausweis aufgeklappt, einen Stempel reingestempelt und eine Unterschrift reingesetzt und dir den wiedergegeben und dir einen schönen Tag gewünscht.
Du meinst, der dich geimpft hat, war überhaupt kein Arzt, oder was?
Ja, das waren auch zwei Damen und ich würde vermuten, so vom Alter her, wären das dann extreme Schnellstudierer. Das war vielleicht eher, weiß nicht, könnt ihr mir vorstellen, dass man so Rettungsassistenten, Rettungsnotfall, irgendwie Leute, die irgendwie, was weiß ich, normalerweise in irgendeiner Arztpraxis arbeiten oder irgendwo beim Johanniter oder sonst wo. Wäre jetzt meine Vorstellung, wie ich das so organisieren würde, weil vielleicht sind die günstiger, die zu kriegen für so ein Impfzentrum, wenn du da ein bisschen auf die Kosten achten musst. Ärzte dürften ja einen höheren Stundenlohn haben, vermute ich mal. Und die sitzen halt hinten und unterschreiben den ganzen Tag nur. Ist vielleicht auch ein scheiß Job. Ist vielleicht sogar langweiliger als das Impfen. Das macht vielleicht sogar mehr Spaß. Und bei so einem kleineren Impfzentrum wie bei deinem, da machen die das dann halt alles in einem gleich, in einem
Aufwasch. Ja,
aber da müsstest du halt bei der Anzahl von Kabinen, müsstest du in Frankfurt halt echt viele Ärzte da haben. Und die brauchst du ja schon vorne für die Beratungsgespräche oder für diese Aufklärungsarztgespräche. Das muss ja ein Arzt machen. Insofern, die Menge an Ärzten wäre halt einfach sonst krass, die du da bräuchtest. Und so kannst du das halt vielleicht einfacher skalieren, wenn du da Leute mit einer anderen Ausbildung auch noch dazu nehmen kannst, um das aufzustocken.
Also ich gehe auch nicht davon aus, dass jeder Arzt für einen, nee, mir bin ich sicher, für eine Kabine immer nur zuständig war, sondern der ist halt immer gesprungen von Kabine zu Kabine.
Ja klar, aber das parallelisiert sich ja trotzdem nicht so gut. Der verliert ja dann auch noch Zeit durch Hin- und Herlaufen und so. Klar, der muss nicht warten, bis die Leute sich ausziehen und wieder anziehen und so, der kann dann schon weitergehen, aber trotzdem ist das ja nicht komplett parallel dann. Wenn du es wirklich schnell kriegen willst, weil du zigtausende von Leuten da durchschleifen willst am Tag, dann musst du es halt richtig parallelisieren. Dann müssen halt in den Kabinen halt die ganzen Sachen parallel stattfinden. Das ist halt
richtig Akkord dann.
Ja, genau.
Ja,
und es macht durchaus den Eindruck, also es lief definitiv nicht auf Hochlast an dem Tag. Die Frau in der Kabine, zu der habe ich irgendwie sowas gesagt, wie, also beim Impfen dann, als ich mir gerade den Pulli da ausgezogen habe, habe ich irgendwie sowas gesagt, wie, das ist ja krass organisiert hier bei euch. Und dann hat sie gemeint, ja, wir wollen ja auch was schaffen. aber so viele Leute kommen nicht zu den Terminen. Es wird so viel abgesagt. Und dann haben wir darüber kurz noch irgendwie eine Minute geplaudert. Und dann musste sie weiter und hat gesagt, sie muss jetzt in die Apotheke. Also wahrscheinlich Nachschub holen. Mhm. Und ja, das ist echt eine Maschinerie, die aber noch Luft nach oben hat. Also deutlich. Auch die Anzahl von Kabinen, die geöffnet war. Ich saß dann ein paar Minuten vor der Impfkabine und konnte so auf die nächste Reihe von Kabinen von hinten drauf schauen. Und da standen einfach einige Türen offen, die Kabinen waren leer und das Licht war aus. Und dann wusste man halt, okay, die ist nicht besetzt, die wird im Moment nicht verwendet. Also da ist noch,
ich hab grad mal geschaut,
mehr Impfstoff kriegen, da ist noch Skalierungsmöglichkeiten.
Bei uns im Impfzentrum eingebaut, pro Tag so zwischen 600 und 700 Leute geimpft. Jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Das sind 10 die Stunde. Oder? Nee, wenn du das 10 Stunden lang machst.
Es kommt 6, 10 die Stunde. Dafür, wie effizient es da abliegt, kann ich es kaum glauben. Wie. Vielleicht ist es nur 3 Stunden offen.
Ja, ja. Unspektakulär.
Ja, stimmt schon. Hier steht, Impfstoff reicht nur für 630 Impfungen pro Tag.
Ja, gut, aber sie kriegen halt nicht so viel zugeteilt. Ich meine, das Problem ist ja wohl.
Oh nee, die Information ist älter.
Ja, dann ist
das
klar, dass du das dann so.
Okay. Nee, dann. Ist vielleicht mittlerweile anders. Naja, gut. Ja, so unterschiedlich ist das. Aber ihr seid halt auch Großstadt und wir sind halt kleiner Landkreis.
In der Tat, ja.
Weiß ich nicht so recht. Ich hatte
wie hast du deine Impfung vertragen?
Alles schon, cool bei dir? Ich hatte Erscheinungen. Also ich weiß nicht so recht, ob es an der Impfung lag.
Was hast du
halt
gesehen?
Weiß halt immer ist
Gott
nicht,
erschienen, oder?
Also ich war fast eine Woche lang sehr schlapp. Aber ich hatte auch Erkältungserscheinungen, die nicht so typisch oder die man nicht so hört, dass die typisch für die Impfreaktion sind. Ich hatte Husten ab dem zweiten Tag nach der Impfung. Also einen trockenen Husten. Ja, komisch, gell?
Hast du also Corona doch direkt mit eingefangen?
Ja, möglicherweise.
Am Impfzentrum, im Wartebereich draußen bei den anderen Leuten.
Ja, und hatte so Erkältungserscheinungen, hat dann auch so nach einer Woche so ein bisschen Verschleimung, aber nicht sehr schlimm. Es war komisch. Ich hab's dann doch, weil es halt zeitlich so gut gepasst hat, habe ich gedacht, naja, also auch das mit dieser abgeschlagen oder mit dieser, dass ich eben so geschafft bin und so müde bin, das klingt schon nach einer Impfreaktion, aber ich kann es nicht beschwören, ob es das wirklich war. Ich bin's gespannt auf die zweite, ob das dann wieder ähnlich ist.
Ja, also bei mir war es auch irgendwie so, dass, also können wir vielleicht bei der Gelegenheit nochmal diese SafeVac 2.0 App vom RKI empfehlen. Die kann man sich installieren, können wir ja verlinken in den Shownotes. Das ist eine App, mit der das RKI, das Paul-Ehrlich-Institut, nicht das RKI, ich rede Unfug. Das Paul-Ehrlich-Institut versucht damit so ein bisschen so Survey zu machen die Geimpften in regelmäßigen Abständen nach der Impfung zu befragen, ob sie irgendwelche Reaktionen, irgendwelche Nebenwirkungen hatten. Und da darfst du das halt dokumentieren und dann bist du halt Teil einer anonymen Studie darüber, was denn so, wie es den Leuten denn so geht nach der Impfung. Da musst du dann reinklicken, wann du deine Impfung bekommen hast und was du bekommen hast für einen Impfstoff. Und dann meldet die App sich regelmäßig mal mit so einer Notification und sagt, so, es wäre jetzt mal Zeit, wieder einzutragen, wie es dir so geht. Und dann darfst du halt sagen, irgendwie, seitdem ich das letzte Mal gemeldet habe, habe ich jetzt noch reißende Diarrhoe.
War heute gerade mein letzter
Pickel am Penis bekommen.
Mein letzter Tag, wo ich das eintragen muss.
Ja, ich habe noch, ich glaube, zwei muss ich noch machen. Zwei Einträge. Genau. Und genau. Die sagt ja auch zu dir, du sollst alles eintragen, auch wenn du nicht denkst, dass es mit der Impfung zusammenhängt. Alles, was dir so
ja, die
an Problematiken in diesen, wie lange fragt sie? Sowas wie 2 Wochen ungefähr, ne? 2 Wochen lang. Genau. Und ja, ist auch relativ selten. Am Anfang fragt sie dich irgendwie 2-mal am ersten Tag oder so. Oder ja. Irgendwie sowas. Und dann schon relativ schnell sind es dann nur noch alle 2 Tage oder so. Oder dann noch länger. Ja, und ich hatte auch irgendwie so, einen Tag hatte ich jetzt irgendwie ganz fies Bauchschmerzen. Aber das war dann irgendwie wahrscheinlich am Ende eine Magen-Darm-Sache, weil man hat dann irgendwie doch deutlich gemerkt, dass es am Anfang der Magen war und später der Darm, der da wehgetan hat. Das führe ich jetzt auch nicht auf die Impfung zurück. Also es passt halt einfach irgendwie gar nicht zusammen. Ist aber halt zeitlich irgendwie so, weiß nicht, 7 Tage oder so nach der Impfung aufgetreten. Ja, und dann klingelt diese App und sagt, wie geht's dir denn so? Und du denkst dir so, oh, weiß nicht, ich brauche noch einen Tee. Trage ich das jetzt da ein oder nicht? Ja, okay, schreibe ich halt rein, Bauchschmerzen, aber war dann auch wieder weg nach einem Tag.
Ja, und Schmerzen im Arm hatte ich schon auch, aber
ansonsten, ich hatte diesen typischen Tennisarm, so dieses, ja, die sind natürlich vollkommen harmlos, aber das war so das, was am präsentesten war, einfach, dass so, wenn du den Arm
die
bewegst, erste, dass du dir denkst,
die erste Nacht war
was
böse.
Ist denn, was da hat denn mit dem Arm gemacht?
Ich da aus Versehen mich auf den Arm
gezählt. So ein massiver Muskelkater.
Einfach. War sehr schmerzhaft, aber ja, das hat man nach anderen Dings auch, das hatte ich nach FSME auch, also ist jetzt nicht so. Ich meine, da ist halt eine fremde Flüssigkeit in den Muskel gespritzt worden, ja. Hoffe ich doch,
du hast, dass
es wehtut. Also.
Ja, klar. Du hast gesagt, du hast Angst vor Spritzen. Ist das bei dir, also ich habe auch, ich mag Spritzen auch nicht. Vor allen Dingen mag ich sie nicht sehen. Und ich finde den Gedanken davon beim Blutabnehmen also eigentlich fast schlimmer.
Eine echte Phobie so tatsächlich.
Wie ist das bei dir?
Also richtig panisch.
Wie ist das aufgestellt?
Habe ich dann Heulkrampf gekriegt und mit früher meine ich vor 10 Jahren noch. Also im Heulkrampf zusammengebrochen. Also voll krass. Also da wirklich, und ich weiß das ja. Okay, gell? Also so
kenne ich
so
dich gar nicht.
Wirklich, wo ich zum Teil schon zu den Ärzten gesagt habe, so, nicht wundern, ich krieg gleich einen Heulkrampf, ich habe eine Phobie. Und die so, ja, nee, wir sind da ganz zärtlich und so. Und dann kriege ich einen Heulkrampf und brech zusammen, ja. Wenn ich die Spritze sehe, ja, voll schlimm. ja, voll, deswegen habe ich die auch immer vorgewarnt. Gott, also
die armen Leute da.
Gehen dann auch so, okay, ja, jetzt verstehe ich. Und ich habe früher Impfungen immer, hat immer mein Vater gemacht, und das war immer ganz praktisch. Da haben wir so abends so gemütliche Atmosphäre, wir haben zusammen eine Flasche Wein getrunken und dann irgendwann abends, wenn ich entspannt war, hat er gesagt, so, jetzt impfen wir mal, und dann wurde es so nebenher, so praktisch, ja, so also während des Weintrinkens, so ungefähr.
Diese Immunreaktion kannst du alle vergessen, weil die unter Alkoholeinfluss sowieso nicht so,
also mag sein, ja.
Schon mal die ersten 70%.
Aber es hat wenigstens funktioniert, ganz, ne? Aber also Blut abnehmen, vollkommener Horror. Also es ist wirklich weil es halt noch, ich meine, Blut abnehmen ist halt, mein Vater hat es mir irgendwann mal erklärt, weil der hat auch Angst, aber nicht so viel. Weil das halt noch näher am Zentrum ist, gell? Wenn du in eine Vene oder so stichst. Also noch näher am Herz im Endeffekt. Und das stimmt, das ist ja psychisch im Endeffekt, aber es ist normal, dass das Blutabnehmen noch gemeiner ist als eine Impfung in Muskel.
Ich finde auch von der, also das ist auch in meinem Kopf, ich habe ja auch, wie gesagt, das gleiche Problem, nicht so ausgeprägt wie du. Aber für mich ist auch so diese Vorstellung, genau. Da wird eine Nadel in das Blutgefäß gestochen. Also da wird nicht nur durch die Haut gestochen, sondern auch durch das Blutgefäß in das Blutgefäß rein.
Oh, da kann man
auf der anderen Seite Geschichte nicht wieder rauskommen, die Nadel. Und hör auf, ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen. Und das macht mir, und dann läuft das Blut da raus und irgendwie in dieses Teil rein und dann sehe ich das im Zweifel auch noch. Und ich sag da den Leuten, die das machen, immer, ich mag das nicht und ich möchte da nicht drüber sprechen, jetzt mit ihnen. Also nicht über meine Angst, sondern über den Vorgang, der da passiert. Weil manche denken ja, dass sie das dir leichter machen,
nein,
sie dann sagen, so,
das und jetzt merke ich, dass der Peak kommt, das
und so und sagen. Oder genau. Und ich will das nicht erwähnt wissen. Ich will da nicht, dass sie irgendwie sagt, was sie da macht, oder irgendwie das kommentiert in irgendeiner Art und Weise, sondern am liebsten möchte ich mit mit denen übers Wetter reden oder über Fahrräder oder über irgendwas.
Ich klapper dann
die
immer.
Die sollen mir von ihrem Urlaub erzählen, ist mir kackegal.
So eine, also mittlerweile breche ich nicht mehr zusammen. Und ich habe das irgendwie so ein Mechanismus, dass ich dann so plapper und mit denen ein Gespräch führe, was aber kein Gespräch, sondern ich plapper die einfach voll. Und lenk mich damit ab dann. Genau.
Zum Glück bist du Podcaster, kannst
das ja.
Und diesmal
habe ich dem Impfarzt erzählt, woher ich meine, dass ich meine Phobie habe.
Das war mir thematisch zu nah dran. Ich würde lieber über den Italienurlaub reden.
Und zwar ist das, haben wir da auch mal, mein Vater und ich sind da irgendwie drauf gekommen. Ich habe als Kind, habe ich mehrmals eine Lungenentzündung gehabt. Und da musste ich eben Penicillin nehmen. Und das hat damals noch, tut es heute auch noch zum Teil, sehr scheußlich geschmeckt. Und ich habe mich geweigert, das zu mir zu nehmen und war halt so groß, dass ich geschafft habe, mich da zu weigern. Ich war halt kein Baby mehr und war aber immer noch so klein, dass man mir nicht verständlich machen konnte, dass mein Onkel daran gestorben ist und dass ich das nehmen muss, weil das echt gefährlich ist. Und deswegen hat mein Vater sich dann nicht anders zu helfen gewusst, als es mir zu spritzen. Und der hat gemeint, es sei ziemlich ekelhaft, weil es halt sehr dickflüssig sei und ziemlich viel und das wahrscheinlich sehr wehtut. Also man macht es auch mit einer ziemlich großen Nadel und so. Also kann sein, dass das dazu beigetragen hat, dass ich eben da eine Phobie entwickelt habe. Und das habe ich dem Impfarzt erzählt und als er fertig war mit dem Impfen, hat er nur gesagt, man sollte schon überlegen, was man den Kindern antut. Ja.
Ja, was genau. Soll er zu der Geschichte auch sagen? Ja, genau. Einer rein und schüttet ihm sein Herz aus. Ihr kanntet euch seit 8,4 Sekunden. Fängst du mit so einer Story an?
Und neulich bei dem Blutabnehmen, ja. beim Antikörpertest. Ich habe Antikörpertest
gemacht. Hast du einen Antikörpertest gemacht?
Hab ich nicht
gehabt. Und? Hast du es gehabt?
Ja, erstaunlich. Ich war nicht.
Erstaunlich.
Mein Schwiegervater, der regelmäßig bei uns war das letzte Jahr über, der hat es ja gehabt. Gell? Aber nee, ich habe es erstaunlicherweise nicht gehabt. Ja. Und die habe ich auch, ich habe eine ganz bewusste Arzthelferin, vor der ich mich möglichst nicht blamieren will, weil ich sie auch attraktiv finde, habe ich eben ausgewählt. Ich möchte von ihr
bitte Blut
abnehmen, abgenommen haben. Und die habe ich dann auch voll geplappert und das hat auch geklappt. Ich bin nicht zusammengeklappt. Also ich scheine doch irgendwie in den letzten 10 Jahren abgebrühter geworden zu sein oder habe Mechanismen entwickelt für mich, dass ich das jetzt schaffe. Aber also neulich diese Serie und diesen Film von Kinder von Bahnhof Zoo. Also ich kann da nicht hingucken, wenn sich jemand so ein Ding in den Arm rammt. Also ist mir...
Oh. Da komme ich auch nicht hin. Also ich könnte das über mich ergehen lassen, aber ich möchte das nicht. Also ich habe schon da so öfter mal hingeguckt und ich weiß, dass ich da nicht irgendwie tot vom Sofa fall, aber ich gucke einfach aus Selbstschutz nicht hin, weil ich das nicht, ja, aber nicht möchte. Aber ich finde Impfen tatsächlich so vergleichsweise harmlos, weil die Nadeln so wahnsinnig dünn sind und weil man den
Pieps schon.
Eigentlich auch wirklich so
gut ja, und wie nicht merkt. Muskel auch nicht so schlimm
ist. Und wenn du in dem Augenblick
ja weiter weg.
Also ja,
es ist, genau. Es geht nicht so ans Eingemachte wie so eine Vene. Ja?
Ach. Ja. Jetzt musste ich neulich beim Kinderarzt zugucken, weil der Kleine hat seine Masern, Mumps, Röteln.
Das ist auch manchmal so ein Schlachtfeld, sowieso, gell? Wenn die Babys dann sich wehren und dann bei der
Rosa
in der Kopfvene geimpft wurde.
Völlig cool.
Nicht geimpft. Und so, so furchtbar. Oh, so, ganz Kopf voller Blut, das Kind schreit und der Arzt versucht ihr die Spritze in den Kopf zu rammen. Das war echt schlimm.
Halt auf.
Ja, es war auch
grausam. Was macht ihr denn da? Nee, die Impfung jetzt war einfach in die beiden Oberschenkel, eine rechts, eine links. Und der Kleine saß halt so da, so halbnackt, mit seinem dicken Bauch, hat so in die Landschaft geguckt. Und dann kommt die und kneift ihm in den Oberschenkel, weil die wird ja nur unter die Haut gespritzt, diese Dings, die wird ja nicht mal in den Muskel gespritzt. Und dann nimmt die halt einfach so ein Stück Haut vom Oberschenkel und piekst da rein und ich habe ihn halt festgehalten, deshalb musste ich da auch hingucken, habe die Spritze gesehen, was jetzt für mich
Vater kippt
auch nicht so angenehm ist, also du willst ja in dem Augenblick jetzt Ja, du willst ja in dem Augenblick jetzt denken, so, ich muss meinem Kind Halt bieten, jetzt kann ich ihn
Vater nicht kriegt auf mich Rücksicht
nehmen.
Was denn jetzt?
spring halt mal über deinen Schatten, halt deinen Sohn fest. Habe ich halt so da gesessen, habe ihn halt festgehalten und habe nix und dann piekst sie ihn da so rein und in dem Augenblick hat man so ein kleines Zucken in dem Kind gemerkt und dann hat er so mit der Augenbraue so komisch.
Was war das so jetzt?
Das. Und dann nimmt die nochmal die andere Seite, holt die nächste Spritze, nimmt die andere Seite, das andere Bein, nimmt da auch so einen Hautlappen und piekst da rein und er wieder so ein Zucken, diesmal ein bisschen ausgeprägter. Und dann tupft sie es ab und macht irgendwie Pflaster drauf und irgendwie fangen alle an zu kommentieren, oh, hier ein Affenpflaster und guck mal, da ist ein Fisch drauf.
Können
und
so. Die ja auch, ja.
Und in dem Augenblick war dann schon wieder so, ja, okay, keine Ahnung. Und dann völlig apathisch, nichts mitbekommen, alles egal. Kein Ton gesagt während des ganzen Vorgangs. Und dann denkst du dir so, okay, alles klar. Gut überstanden, wunderbar, Haken dran, Thema erledigt.
Nee, bei der Rosa das im Kopf, das war auch keine Impfung, das war Blutabnahme. Ich glaube, das war wegen dieser MRSA-Geschichte und sowas. Ja, das war viel. Ach genau, was ich noch erzählen wollte. Mein Vater, der war ja so Allgemeinmediziner und der hat seine Arzthelferin, wenn er denen beigebracht hat, wie man Blut abnimmt, hat er auch, damit die eben so ein bisschen die Scheu verlieren, hat er an sich selbst Blut abnehmen lassen. Und eine der Arzthelferinnen hat tatsächlich geschafft, durch die Vene hindurch zu stechen und in die Arterie, die darunter liegt, zu stechen.
Oh no, Gott,
es gab den Rahmen.
Alter. Ja, da, ich weiß nicht, das ist ein Comedian-Gag, den ich jetzt klauen werde. Ich glaube von Dr. Eckhardt von Hirschhausen, ich bin mir nicht sicher.
Naheliegenderweise, ja.
Missattributiere ich das auch schon. Vielleicht ist es auch von wem anders. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Der geht mir immer nicht aus dem Kopf. Da heißt es, im Krankenhaus muss man Blut abnehmen, nur so lange machen, bis man es kann.
Könnte stimmen, ja.
Und dann ist wer anders dran.
Mein Vater hat immer gesagt zu mir, dass er deswegen Arzt geworden wäre, weil er nämlich auch Angst vor Spritzen hat, damit er am richtigen Ende der Spritze ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber.
Das. Ja, aber selbst wenn es so sein sollte, das hilft ja nichts. Also die Anzahl der Spritzen, stimmt, bei denen du am falschen Ende bist, die wird dadurch nicht mehr oder weniger. Die bestimmt sich durch andere Sachen. Das ist vollkommen egal. Und vor allen Dingen, wenn du das dann machst, dass du sagst, ja, dann üben die Helfer
und Helfer halt bei mir. Alles klar.
Ja, dann wird es halt noch mehr. Also, ja, ist ja Quatsch. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich glaube, wir müssen mit deinem Vater nochmal reden, mit der Story ist irgendwas.
Aber auch, ja. Aber die Geschichte ist gut. Ja.
Ja.
Nee, ich könnte das auch gar nicht. Ich würde so krass zittern, wenn ich so eine Spritze in die Hand nehmen würde. Also völlig aussichtslos, dass ich jemanden eine Spritze irgendwo hinsetze, gezielt. Also.
Ja, ne, manchmal hat man ja sowas, meine Frau hat mal so Spritzen mit nach Hause bekommen für
Thrombose. Beim Stefan lagen früher auch welche im Kühlschrank.
Ja, und die muss man dann irgendwie sich regelmäßig da reinhauen und ich weiß noch, dass meine Mutter musste das mal bei meiner Oma machen, eine Zeit lang, immer diese Spritzen verabreichen. Und das, ja, das kennen die Ärzte ja auch keine Gnade, das geben die dir dann einfach mit und sagen, hier, machen Sie das mal, finden Sie schon einen in der Familie, der das kann.
Gott.
Ich hätte jetzt halt den Vorteil, dass meine Frau mal früher auf Rettungswegen mitgefahren ist, die würde das schon hinkriegen, aber also ich wäre aufgeschmissen, wenn das jetzt irgendwie die Aufgabe wäre, hier, du musst das deinen Kindern geben und meine Frau wäre, irgendwie nicht verfügbar, dann, ich keine Ahnung, wie ich das machen würde.
Ja, ich schon, die Cousine von der Theresa wohnt gegenüber. Ja,
deine Eltern.
Die ist Arzthelferin. oder meine Eltern, ja, klar. Aber nee, ich selbst, keine Chance. Überhaupt keine Chance.
Ja, wahrscheinlich, aber auf der anderen Seite, in dem Augenblick würde man dann doch wieder über sich hinauswachsen und würde denken, ja, es muss jetzt sein. Und dann gucke ich halt einfach 10 YouTube-Videos, um alles zu lernen, was ich daraus lernen kann und lese noch irgendwie ein Buch oder kaufe mir ein Schrembel oder was auch immer. Und dann dann muss ich das meistern. Das ist dann halt die nächste Aufgabe.
Also schon eine Spritze, die noch zu ist, zu nehmen und irgendwo anders hinzulegen, schon das ist für mich eine Überwindung. Ist jetzt nicht schaffbar, aber es ist schon eine Überwindung. Und die Kanüle freizulegen, also vorne das abzumachen, ist der Horror. Also ich könnte ja stürzen und in die Kanüle fallen.
Ja, genau. So völlig irrationale Ängste vor diesem Ding, weil man in dem Augenblick auf jeden Fall das Gleichgewicht verlieren wird, was einem in den letzten 25 Jahren kein einziges Mal unkontrolliert passiert ist, aber in dem Augenblick möglicherweise. Ja, genau, ich bin da völlig bei dir. Diese Dinger sind vom Teufel.
Ja, wir sind die großen Memmen.
Aber absolut. Ja. Das haben wir jetzt hier für alle Welt und für immer ins Internet gesprochen.
Genau.
Genau, sowas kriegt ihr nur hier im Sneakpot. Und deshalb hört ihr ja hier auch zu. Und ihr dürft natürlich wieder Kommentare schreiben auf sneakpot.de. Aber bevor ich diese Sendung komplett abmoderiere, fehlt noch die letzte kleine Kapitelmarke.
Und diesmal ist sogar die Spannung, wer von uns schlägt einen Film vor? Und das auch für mich ist es spannend.
Ja, im Vorfeld hatten wir natürlich das Problem, dass ich mal wieder nicht vorbereitet war und keine Ahnung hatte, was ich empfehlen sollte. Und ich hatte irgendwas, ich weiß es genau, ich sehe mich quasi vor meinem geistigen Auge, wie ich mit meiner Frau im Wohnzimmer rede darüber, dass ich was hab, und das wollte sie auch sehen, und habe ich gesagt, dann schlage ich das doch einfach vor, wenn mir das keiner wegschnappt, dann mache ich das in 2 Wochen, wenn ich dran bin. Und dann nehme ich das. Und jetzt habe ich sie vorhin auch gefragt, ob sie sich noch erinnern kann. Und sie sagt, nee, hast du es nicht in irgendeine Watchlist gemacht? Und ich so, ja, ich habe alle Watchlists angeguckt, keine Ahnung, wo das hin ist. Ich finde es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Deshalb picke ich jetzt was anderes. Mhm. Aber ich denke, das könnte ich auch ohnehin irgendwann mal angeklickt haben, so von der Sache her. Und zwar einen deutschen Film. Sörensen hat Angst.
Den habe ich vorhin gesehen. Wollte ich dir vorschlagen, das ist mit dem vom den Tatortreiniger, oder?
Genau, das ist mit Bjarne Mädel.
Den habe ich vorhin gesehen, habe gedacht, das wäre doch was du wahrscheinlich vorschlagen würdest. Verdammt.
Genau.
War das bei Prime oder wo habe ich das gesehen? Das
ist bei Netflix. Das ist ein Kriminalfilm, deutscher Kriminalfilm, Buchverfilmung, und wird hier mit diesen fantastischen Adjektiven, mit denen Netflix immer seine Filme misscharakterisiert. dieser Film ist ausgefallen, rau und spannend. Ich würde noch hinzufügen, er ist angenehm kurz mit 1 Stunde 29 und er wird mir angezeigt mit 93% Übereinstimmung. Also er könnte mir theoretisch gefallen.
Und mir darauf ist Janne Mädel
an der Küste mit einem sehr eigenartig aussehenden Hund zu sehen. Es geht um einen Polizisten, der irgendwie sich aufs Land versetzen lässt, damit er mehr Ruhe hat. Und dann passiert da aber natürlich irgendwas Kriminalistisches, wo er dann wohl ran muss. Der Bürgermeister ist tot. Mehr weiß ich nicht. Wir werden sehen. Sörensen hat Angst, gibt's nächste Woche. Ja. Das wäre dann die Folge 682, die ihr dafür suchen müsst.
Er hat
das
sogar Regie geführt. Mein Gott.
Ach, siehst du mal, erfahren wir hier noch Sachen. Also das hier, nee, die 681 wäre es dann, oder?
Nee, das war diese.
Okay, dann ist die Nummer in unserem Dokument oben falsch. Also das hier war die 681. Nächste Woche in der 682 besprechen wir Sörensen hat Angst. Kommentare auf sneakpot.de, vor allem dazu, wie ihr mit eurer Spritzenphobie umgeht, wie die Impfzentren in euren Städten funktionieren oder nicht funktionieren, oder ob ihr auch noch wartet, so wie andere Leute in unseren Familien. Genau. Ansonsten Love, Death, Robots, auch dazu, oder zu Star Wars nehmen wir gerne Kommentare entgegen, und wir danken euch fürs Zuhören.
Bis nächste Woche. Tschüss.
So, jetzt hier als Bonus hinter der Sendung.
War natürlich so geplant.
Machen wir voll geplant den Teil, wo der Christoph noch uns berichten muss, wie es mit der Abnehm-App läuft. Wie sieht's denn aus?
Ich bin tatsächlich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, wahrscheinlich seit 10 Jahren oder so, unter 80 Kilo. Und bei 79,8, und damit bin ich bei 2,2 Kilo die ich verloren habe nach gut 3 Wochen.
Läuft also nach wie vor gut.
Läuft nach wie vor, ja. In den letzten Tagen hat es jetzt ein bisschen stagniert, also ich bin jetzt schon seit ein paar Tagen unter 80. Lag aber auch daran, dass wir mit meiner Mutter jetzt auch den Muttertag nachgeholt haben, und da habe ich auch lag ich bei 812 Kilokalorien zu viel. Das ist wirklich derb zu viel. wenn, so am Tag darf ich 2000 essen und ich habe 800 zu viel gehabt. Also, das ist schon ordentlich. Aber es hat nicht so reingehauen, dass ich irgendwie, dass es sofort, es hat halt nur ein Plateau gemacht, was ja okay ist. Und insgesamt läuft's. Also wenn es jetzt noch so, also wenn es jetzt noch 2 Wochen so weitergeht, dann werde ich hier auch sagen, wie die App heißt, weil dann kann ich
sie. Ja, wir sind auf Twitter schon gefragt worden, ob du vielleicht schon so in privaten Nachrichten den Namen der App rausrücken würdest.
Ja, das kann ich.
Da musst du mal auf Twitter gucken, da lauern die entsprechenden Fragen. Genau. Ja, schön.
Ich habe heute übrigens so zum ersten oder die Woche angefangen, selbst Zutaten und Rezepte einzupflegen in deren Datenbank. Ich habe gestern einen Brooklyn Lamb getrunken, also in so einen Standard-Sauer. Und wollte immer wissen, was der war, weil da ist halt Cocktail angegeben, und auch so ein paar Standard-Cocktails in völlig falschen Mengen. Also ist so überhaupt nicht das, was wir trinken, also viel zu viel. Und heute habe ich eine Bolognese gekocht, weil du letztes Mal gesagt hast, es gibt so unterschiedliche Bolognesen. Ich habe es jetzt mal wirklich haarklein auseinanderdividiert. Also sie gleicht einer der Bolognesen tatsächlich sehr gut, aber nicht hundertprozentig und auch nicht der, die vorgeschlagen wird von der App. Also ich habe jetzt meine eigene Bolognese in der App, die relativ wenig Kalorien hat. Ich muss sagen, ich bin da sehr positiv überrascht von meiner Bolognese. Aber gut, ist halt auch kein Zucker und sowas drin, ja, was in anderen Bolognesen zum Teil drin ist.
Wie machst du denn deine Bolognese, wenn du das jetzt noch verraten willst?
Das ist eigentlich ganz simpel. Ich brate erst sehr sanft Zwiebeln an, dass sie nicht braun werden. Ich mag das nicht, wenn die so braun sind.
Und falsch.
Brate ich sehr sanft, aber lange an. Dann haue ich das Fleisch dazu. Das brate ich scharf an, also halb-halb Hackfleisch.
Aber dann verbrennen dir doch die Zwiebeln dann doch noch.
Nee, die schiebe ich in eine Ecke, dass denen möglichst nichts passiert. Das geht meistens gut. Und dann brenne ich das Schweine-Rind-Hackfleisch an. Also vielleicht so 2 große Zwiebeln und dann irgendwie 400 Gramm Hackfleisch. Wenn das angebraten ist, haue ich mindestens 1/4 Liter Rotwein dazu, und zwar süßen Rotwein, dann um eben die Säure von der Tomate zu kontern.
Das ist ja schon debatable bei den Italienern, ob da überhaupt Tomate reinkommt.
Richtig. Ist ja auch meine Bolognese.
Ja, ja.
Ist ja auch Hackfleisch drin. Hackfleisch ist ja auch debatable. Ne? Also,
ja.
Und dann lasse ich das einreduzieren, das sollen ja auch die Kinder essen können. Dann mache ich einen guten Schuss Tomatenmark rein, brate es so ein bisschen mit an.
Den mache ich vorher rein, den lasse ich mit anrösten.
Ah ja, siehst du.
Kommt vorm Ablöschen bei mir mit dazu.
Und dann kommt schon, wenn ich es nicht vergessen, nee, dann kommt schon 1/2 Liter passierte Tomaten. Weil mein eines Kind keine Tomatenstückchen drin haben möchte. Dann Oregano viel, Thymian wenig.
Thymian muss schon, naja, okay, weiter.
Knoblauch, eine Zehe, zerdrückt mittlerweile. Früher habe ich die nur angedrückt und dafür 2 genommen. Mittlerweile mesche ich sie komplett rein. Dann mache ich noch so Pilze mit rein, so getrocknete, selbstgesammelte Pilze. Die mache ich aber oft sehr spät erst rein, dass sie noch so ein bisschen Biss haben. Und dann lasse ich das ein bisschen einreduzieren. Das war's eigentlich. Mehr ist es nicht. Und ein bisschen Pfeffersalz. Also ein bisschen Pfeffer, relativ viel Salz.
Okay.
Für meinen Geschmack relativ viel. Stefan würde sagen, homöopathische Mengen.
Genau. Den darf man da nicht als heranziehen.
Genau. Und das war's. Also ziemlich simpel. Und auch schnell. Also wenn ich schnell noch was kochen muss, eine Bolognese, die ist halt in einer Viertelstunde zusammengeworfen.
Im Grunde so ähnlich. Also bei mir kommt der Knoblauch zu den Zwiebeln dazu, bevor das abgelöscht wird, aber
das
so
ich mal
ganz spät.
Das habe ich mal gehört, dass der bitter würde, wenn man den mit anbrät. Deswegen mache ich den erst.
Wenn du ihn zu lange
mit. Deswegen wird
wenn du ihn zu lange anbrätst, wird er bitter, aber ganz kurz anrösten kannst du ihn. Und
Und zerdrückt oder?
Nee, fein geschnitten. Also ja. ich hack den oder schneide den halt mit einem Kochmesser in so winzig kleine Würfelchen. Also wirklich winzig.
Ja.
Zerleg den ziemlich doll.
Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber ich mag das nicht, wenn ich da drauf beiße später. Das ist fies.
Ich liebe das. Nee, aber die Stücke werden so klein, das findest du nie wieder. Hinterher. Also das würde mich wundern, wenn man davon noch eins finden würde, das zerkocht. Weil bei mir kommt dann auch da auf jeden Fall nach dem Ablöschen Rotwein, wie du sagst, muss nicht unbedingt süßer sein. Ich nehme in der Regel den ich dazu trinken will, also wahrscheinlich einen trockenen.
Ja, das wäre bei mir auch süßer.
Ja, auf gar keinen Fall. Und dann kommt da auf jeden Fall noch eine relativ üppige Menge Rinderfond rein.
Ah, interessant.
Und vielleicht sogar ein Rinderjus habe ich jetzt manchmal da. Habe ich eine gute Quelle aufgetan. Das ist halt noch sehr viel dickflüssiger und sehr viel reichhaltiger sozusagen. Und das lasse ich dann einkochen. Für, weiß nicht, eine Stunde oder halt bis die Konsistenz passt.
Ja, normalerweise mache ich das auch. Also das ist so
ziemlich.
Ich mache das nicht immer als schnelles Essen. Normalerweise lasse ich das auch eine Dreiviertelstunde kochen, so köcheln. Wird schon besser.
Ja, also je nachdem, wie viel Rinderfond ich da reinmache, manchmal, wenn ich dann, mache ich schon auch noch eine Dose Tomaten, stücke ich dann in dem Fall, weil das zerkocht ja dann auch. Also diese Stücke, das ist ja nur das Problem, wenn du es halt schnell machen willst.
Ach, da kennst du meinen Stücke. Sohn, aber schlechte.
Ja, okay, gut, nehme ich zurück. also das stört bei uns zum Glück niemanden, dann kann ich das machen. Und dann, wenn du da noch ein oder zwei Gläser Rinderfond reinmachst, dann reicht eine Dreiviertelstunde nicht, dann musst du das schon irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden kochen lassen oder so.
Damit es wieder sämig genug wird.
Damit es von der Konsistenz wieder passt, genau.
Ja, ich mache übrigens ein bisschen Wasser oder also bis zu einem halben Liter Wasser mache ich schon auch noch mit rein, den ich dann wieder verkoche, der halt nur den Grund hat, damit es halt ordentlich genug kocht, damit auch die Zwiebeln wirklich weich sind, weil das mag ich auch überhaupt nicht, wenn die so ein bisschen Biss haben. Deswegen, also es ist eine Zeit lang kochen muss das schon. Also.
Ach so, und was ich völlig vergessen habe, Karotte und Sellerie noch.
Oh nee, das gehört für mich nicht rein. Das ist
ganz, ganz klein schneiden, also in wirklich winzige Würfelchen.
Mein Sellerie gibt und einen super Geschmack, also von daher.
Am Anfang auch mit anrösten, auf jeden Fall. Das kommt alles mit zu den Zwiebeln und das Hackfleisch mache ich in einer separaten Pfanne am Anfang. Das brate ich wirklich volle Granate in einer Stahlpfanne an, wohingegen ich den anderen Kram in einer Sauteuse in der hinterher auch das Ganze eingekocht wird, anröste und dann später erst das Hackfleisch dazu tue, wenn das ganze Gemüse anrösten vorbei ist, weil das sind halt unterschiedliche Hitzen, die ich nicht, wo ich also so mit auf Seite schieben, da ich bin da immer gnadenlos erfolglos, wenn ich sowas versuche.
Also ich habe
mir das eine weg oder das andere wird nicht scharf genug.
Ich habe so eine Pfanne, ich glaube, das ist eine Wokpfanne, nennt man die. Die halt nicht auf offenes Feuer gestellt wird, aber die halt unten gerade ist, aber dann an der Seite so wie so ein Wok hochgeht. Und da kann man das, die Zwiebeln so auf den Rand draufschieben und dann haben die unten praktisch keinen Kontakt mehr zu dem unten. Wenn man das Fleisch dann daneben anbrät.
Also aber meine Stahlpfanne macht einfach, wenn ich da Hackfleisch reintue, die macht halt so richtig, dass das so braun mit so hier und da mal einer kleinen schwarzen Ecke, also das wird richtig schön angeröstet. Und das bei der Hitze, die dann da in der Pfanne herrscht, da wäre jede Zwiebel schon schwarz, das kannst du einfach nicht bringen. Und deshalb mache ich das separat.
Ja, das brauche ich
aber. Das ist dann natürlich noch ein Stück mehr Dreck.
Also das mit der Sellerie, das klingt interessant, weil Sellerie halt auch einen echt guten Geschmack gibt, aber ich hätte da die Befürchtung, dass mir das dann zu gemüsig wird, die Soße.
Ja, ich nehme da nur, also das kommt auch an, für wie viele Leute du kochst natürlich und so, aber das ist relativ überschaubare Menge, also da kommen jetzt nicht irgendwie 5 Karotten rein oder so, sondern das ist eine oder anderthalb oder eine große oder sowas. Und dann reicht das für 4 Personen. Also ja, da ist ein Baby bei, aber für unsere Familie so.
Okay. Nee, Karotte würde ich nicht rein. Sellerie könnte ich mir überlegen. Das mit dem Fond ist keine schlechte Idee. Na, mal gucken.
Also, immer gut jetzt. Das war jetzt noch der Bonus-Add-on-Content hinter dem Add-on-Content, der hinter der Sendung war.
Zum Glück habe ich die Aufnahme noch nicht gestoppt, weil ich wollte eigentlich schon
Bolognese-Rezept. Ah, hier nimmt doch alles mit auf, das hätte ich schon gehabt. genau, dann verabschieden wir uns jetzt wirklich.
Stopp.
Ach, jetzt kommt's.
Was für Gewürze denn?
Ach so, ja, das Übliche. Also,
ich finde Thymian ist nicht so üblich. Also Oregano ist klar, Oregano muss natürlich, aber Thymian habe ich schon viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, wie Thymian, warum denn Thymian?
Thymian ist für mich so eine klassische Sache, wo Rindfleisch reinkommt, kommt auch Thymian rein. Ah,
okay. Und nimmst du Rinderhack oder gemischtes?
Ich nehme Rinderhack, weil in den Rezepten liest man oft, dass noch Lamm reingemacht werden soll, aber ich esse keine Kinder.
Nee, ich auch nicht.
Und und Schwein wird bei uns im Hack mache ich es eigentlich selten. Also Schwein kommt bei mir eigentlich meistens nur als Würstchen oder als Bacon.
Halb, weil irgendwie im Schwein mehr Fett ist und er braucht das Fett. Braucht man irgendwie zum Braten, keine Ahnung, für irgendwie so
ja, wahrscheinlich auch Magie. Man kann aber natürlich, also das ist ja, die richtigen Nerds gehen natürlich zum Metzger und kaufen bestimmtes Hack mit einem bestimmten Fettanteil. Mhm. Also das kannst du ja auch, du kannst ja das Hack wiederum aus unterschiedlichen Fleischstücken, Grundstücken herstellen und dann hast du auch unterschiedliche Fettgehalte. Darüber kannst du es ja auch schon steuern, aber versuch das mal im Supermarkt. Da kriegst du einen Hack, da steht halt drauf Hack und du erfährst noch, dass es ein Rind war, aber das ist es dann auch. Ja, da endet die Informationsdichte. Ja. Insofern, ja, da ist es noch nicht perfekt. Wenn man noch weiter reinnörden will, ist das der nächste Ansatzpunkt.
Aber kein Rosmarin oder so, oder?
Doch, ein bisschen Rosmarin mache ich wahrscheinlich. Ich bin einmal so durchs Kräuterregal, da kommt ein bisschen Rosmarin rein, nicht übertrieben viel. Bisschen Thymian, dann Paprikapulver, edelsüß, so ein bisschen, kleines bisschen.
Ja, das kommt bei mir rein.
Genau, dann Salz, Pfeffer und Oregano bin ich gar, also mache ich rein, aber darf ich nicht so übertreiben, wird hier in der Familie nicht geschätzt.
Echt? Oregano kommt richtig hart viel rein bei mir, also so eine Handvoll.
Okay. Ja, am Schluss, ich koche, das ist vielleicht auch noch ein Trick, ich koche irgendwie so abgenagte Parmesanreste, die ich noch aufgehoben habe, koche ich mit.
Mhm.
Beim Parmesan immer die letzte Ecke, die Rinde aufheben, die hält sich im Kühlschrank quasi auch nahezu endlos.
Ja.
Und die reinschmeißen, Lorbeerblatt, mitkochen, hinterher wieder rausfischen, genauso wie diese Parmesan-Ecke.
Bei einer Bolognese auch?
Ja.
Lorbeer gehört für mich eher so zu so Braten und sowas. Und Gulasch. Das würde ich jetzt bei der Bolognese.
Ist das doch.
Ja, du hast schon recht.
Ist ein Ragout.
Ursprünglich war das mal das, ja, da hast du recht.
Was mache ich noch rein? Ich glaube, das ist es dann so langsam. Ach so, nee, ganz am Schluss. Man kann, also, habe ich auch schon gemacht, einen kleinen Schuss Sahne.
Oh nee.
Wirklich nur so ein
No-Go. Für mich
noch. Das ist, naja gut, ich meine jetzt mit deiner Abnehm-App sowieso problematisch, aber.
Nee, ich mag auch überhaupt keine Sahnesoßen. Ich mag Sahne in Soßen.
Es wird keine Sahnesoße. Nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Keinen ganzen Becher oder so.
Ja.
Nur so ein Schuss. Das ist so eine ganz kleine Cremigkeit. Das merkst du hinterher nicht. Du nimmst es nicht als Sahnesoße.
Ja, ja, ja.
Das wirft immer noch.
Bin ich bei Sahne total empfindlich. Nee, mag ich überhaupt nicht.
Okay, dann mach ein Stück Butter rein.
Ja,
oder
super.
Nochmal ein Schuss Öl oder so.
Freut sich die Abnehm-App auch.
Und was ich auch noch reinmache, ist ein kleiner Schuss Balsamico-Essig. Auch ganz kurz vor Schluss, so 2-3 Minuten vor Schluss, und dass er noch so ein bisschen die Hitze muss noch ein bisschen diesen Essiggeschmack rauskochen können, aber diese Würzigkeit, die der da mitbringt, die muss noch drin bleiben, aber es darf nicht nach Essig schmecken. Aber das geht nach ganz kurzer Hitzeeinwirkung, geht das weg, dieser penetrante Essiggeschmack.
Mhm.
Und auch nicht übertreiben von der Menge, sonst ist es kaputt. Aber so ein kleiner Schuss von dem Balsamico mache ich noch mit rein.
Und
was du nochmal nachgefragt hast.
Was für ein Käse? Immer Parmesan oder? Weil ich stehe auch auf Gouda, muss ich sagen. Ich meine, diese Creme
von Gouda. Da bin ich Traditionalist, da kommt Parmesan oder halt wie heißt denn der andere?
Pecorino.
Das ist ja vom Schaf, oder?
Ja.
Nee, den meine ich nicht. Es gibt doch diesen anderen.
Parmigiano ist Parmesan.
Parmigiano Reggiano, genau. Ist das, das ist, es gibt doch noch einen anderen. Der sozusagen, das quasi das gleiche ist, aber aus der Nachbarregion, die leider vergessen hat.
Der immer ein bisschen billiger ist, gell?
Ja, genau. Gran Padano.
Gran Padano, genau.
Ja. Genau. Das ist mehr oder weniger derselbe Käse, nur von nebendran. Ja. Andere Region darf sich halt nicht Parmesan nennen.
Ich mache gern Parmesan für den Geschmack, aber Gouda für die Haptik. Ich mag diese cremige Haptik.
Ja, die kriege ich ja durch mein Fett.
Ja, stimmt. Dann nehme ich eben Gouda statt Sahne. Ist ja, schmeckt auch fast gleich.
Ja. Ja. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass in Amerika geriebener Käse irgendwie mit Holzzellulose gestreckt wird. Also insofern, ich plädiere auch da dafür, selber reiben macht.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Macht lustig.
Nee, hält ja auch viel länger. Das schimmelt ja sofort, wenn du dir den Käse kaufst. Quatsch.
Na, den kannst du ja einfrieren. Also wir haben immer Emmentaler, so für Gratin oder so, schmeißen wir die Packungen, die normalerweise so nur als Kühlschrankkäse verkauft werden, kaufen wir und schmeißen sie direkt in den Tiefkühler und dann
ewig in Dafür hat meine Frau geheiratet, das sagt hier. Schatz, reib mal Käse.
Okay. Ja gut, aber...
Grob oder fein?
Ja gut, das ist ja nicht das Problem, aber ich hätte halt kein großes Stück Emmentaler immer jederzeit verfügbar, wenn ich plötzlich auf die Idee komme, ich muss jetzt unbedingt Kartoffelgratin machen.
Ja, ich mag ja auch überhaupt nicht Käse überbacken, deswegen, das ist und zwar so wenig, dass ich mittlerweile auch keine Pizza mehr esse. Also zeitlang, also jahrelang habe ich dann eben halb widerwillig die Pizza mitgegessen, die meine Frau gemacht hat. Mittlerweile mache ich mir dann was anderes, weil ich habe keinen Bock auf Pizza. Ich mag Käse.
Aber du kannst auch Pizza ohne Käse essen. Also
ja, das macht mein Sohn so, der mag das nämlich auch nicht. Aber ich mag Pizza auch einfach nicht. Ich verstehe das nicht, warum man so halbgares Gemüse und Fleisch auf so ein Brot legt und dann nochmal erhitzt und ich weiß nicht, was
haben das ist. Haben wir das hier nicht schon mal diskutiert?
Ja, ja, ganz sicher.
Die italienische Version von Reste essen.
Ja, genau. Nee, da esse ich lieber Lapskaus. Das ist nicht...
Eintopf. Pizza ist die deutsche Version davon. Ja, genau. Eintopf.
Ja, ist mir viel lieber. So lang geschmortes ist eher meins.
Naja. Alles, was noch übrig ist und weg muss, in einen Topf rühren. Genau. Und die Italiener schmeißen es halt auf den Brot.
Ja.
Nee. Ja.
Mann, dieses Rausplaudern war recht lange.
Ja, Mai. Meine neue Lieblingspizza übrigens.
Ja.
Oliven, Kapern, rote Zwiebeln und Sardellen.
Und kommt auch noch irgendwas Vernünftiges oder?
Naja, die Tomatensauce und das Brot unten drunter.
Kein Fleisch?
Ja, die Sardellen sind noch Fleisch genug.
Ach so, Fisch, ja. Die Sardellen sehe ich eher als Gewürz, weil es halt
da ist. Ja, die sind faktisch ein Gewürz, aber die wird auch sehr salzig und die kriegt durch die Kapern noch so ein bisschen die Säure, durch die Zwiebeln ein bisschen die Süße und die Oliven machen das Ganze noch geben dann noch so eine Kante. Und
oh nee, aber so Zwiebeln finde ich ganz schlimm. Also Zwiebeln mag ich ja sowieso nur, wenn sie so lang geschmort sind, dass sie...
Wenn ich sie in Rotwein auf meinem Grill...
Möglichst noch länger. Also stundenlang geschmort, damit halt sie keine Haptik mehr haben. Dann mag ich sie richtig gerne. Also da stehe ich richtig total drauf. Geschmorte Zwiebel, also esse ich richtig als Gemüse. Aber wenn die noch so ein bisschen Zwiebelhaptik haben, wenn die noch so ein bisschen so dieses Geräusch machen, wenn du drauf beißt von Zwiebel, boah, das finde ich so eklig. Nee.
Das nächste Mal, wenn ich bei dir bin, werde ich live in eine Zwiebel reinbeißen, einfach nur, damit du das...
Ja, wir haben ja auch Türken in der Familie. Die machen auch so scheußliche Sachen. Nee, das ist nicht meins.
Okay, und das kostet mich ein Lächeln, sowas. Ich finde, also Zwiebeln stören mich nicht.
Und ich finde auch Zwiebeln, so dieser Geruch von Zwiebeln, ich habe da immer die Schweißassoziation. So, das riecht für mich nach Schweiß, so eine Zwiebel.
Also, wenn ich koche, Gemüsezwiebeln, Schalotten, rote Zwiebeln, Knoblauch, diese Dinge müssen immer im Haus sein, weil ich, wenn das nicht alles zur Auswahl steht, dann kann ich gar nicht anfangen mit kochen, das geht nicht.
Da ich viel Schmorgerichte mache, ist es bei mir ähnlich, ja. Heute habe ich übrigens keine Zwiebel in die Bolognese gemacht, sondern Schalotten tatsächlich. Das finde ich auch sehr gut. Eine gute Variante, Schalotten statt Zwiebeln zu nehmen. Fast in jedem Essen.
So, das war der Koch-Podcast. Wenn wir jetzt auf Patreon, wir haben ja so ein Patreon, aber wir machen ja da keine Sonderinhalte. Ja. Das wäre jetzt eigentlich so die Bonus-Show gewesen für die Patreon-Supporter.
Wo die Leute sich dann ärgern.
Bei uns kriegen das einfach alle Hörer. Ja, das ist, supporten dürft ihr uns trotzdem. Oder unsere Amazon-Links klicken, wie ihr wollt.
Ich habe übrigens
oder einfach hören.
Ich habe übrigens mit Freude diesen Kaffee-YouTuber mir angeschaut und auch mehrere Folgen gleich geschaut. Und das Gear Acquisition Syndrome hat auch direkt angeschlagen. Ich glaube, ich brauche jetzt eine French Press. Mal gucken. Ja,
sehr schön.
Wo das noch hinführt, ja.
Sehr gut, sehr gut.
Gut, dann sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen geklärt.
So ist es.
Bis nächste Woche dann.
Tschüss.
Tschüss.